Das Licht blinkt auf einmal ganz rot.
Es klingt sehr romantisch, lieber Tim.
Ja.
Grüß dich.
Hi.
Na, ihr da draußen. Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen. Ging es richtig fix? Richtig fix. Ich habe noch direkt einen Sprachfehler. Ich habe heute 12,5 Stunden Arbeit hinter mir. Ich bin ein bisschen durch.
Ich kann den Tim komplett nachvollziehen. Also wir haben es jetzt irgendwie 20 Uhr oder sowas. Und ich habe heute Morgen um 6:30 Uhr am Rechner gesessen, um 7:30 Uhr mein erstes Telefonat geführt mit jemandem, den ich um 8:30 Uhr anrufen wollte und der mich gefragt hat, warum ich ihn um 7:30 schon anbimmel. Da habe ich gesagt, wieso, ist doch 8:30? Und er sagte, ey, das Glück, dass ich gerade im Auto sitze.
Oh nein, hast du vercheckt?
Ja, ich war irgendwie so abgetaucht in meinen E-Mails und so und dann habe ich gesagt, shit, du musst den Kollegen noch anrufen und ja. Habe das dann gemacht, aber alles gut. Konnte mal ein paar Dinge besprechen und ging aber den ganzen Tag so. Ich habe kaum eine richtige Biopause gehabt über den Tag, weil das alles so intensiv war.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte heute auch extrem viel zu tun. Langen Tag gehabt, zwar gespickt mit so ein paar Pausen zwischendrin, aber es war dann alles so gestreckt und hat alles gedauert und naja, ich will mich aber nicht beschweren.
Nee, ich will mich auch nicht beschweren. Irgendwie war es auch gut. Ich habe doch viel geschafft und war ein paar tolle Sachen gelöst und so und ein paar Sachen organisiert und alles, aber ich bin jetzt auch irgendwie durch. Deswegen ist es gut, dass du uns einen Aufbaudrink gemixt hast, um in den Abend zu starten.
Oh yeah. Oh yeah. Ja, ich freue mich auch. Ich habe einfach mal zusammengeschustert. Eigentlich in Manhattan, aber irgendwie auch nicht.
Irgendwie auch nicht.
Du hast eine ziemlich coole Flasche Whisky hergestellt. Ich habe die gerade aufgemacht. Die hatten schon ein bisschen nach Lösungsmittel gerochen, aber irgendwie auch geil.
Genau, wir haben aktuell die Texas Night hier bei uns bei Dramgood. Und zwar ist es
Howdy.
So. Howdy. Und zwar ist es so, dass ich beim Durchsuchen meines Giftschrankes auf die Schnelle, weil ich keinen Bourbon mehr offen in der Bar hatte und wir heute Abend gesagt haben, wir machen einen Cocktail und ich Bock auf Bourbon hatte dazu, habe ich dann einen unabhängig abgefüllten Iron Root Republic Distillery Whisky entdeckt.
Habe ich noch nie gehört.
Ist eine Distillerie aus Texas,
ja,
die sehr viel mit Fassreifungen machen, also mit ganz verrückten Pinot Noir, weiß der Geier was.
Okay.
Sitzt in Texas. Ganz sympathische Truppe, habe ich mal, der Whisky Jason hat die mal besucht, habe ich mal ein Video gesehen, sehr, sehr nett. Mhm. Die haben nur aktuell noch keinen Vertrieb in Deutschland.
Die Brennerei als solche, okay.
Genau, Flaschen gibt es halt in den USA.
Ja.
Und es gibt aber eine Ausnahme, die in Deutschland erhältlich ist, in 2 Batches. Und das ist über den unabhängigen Abfüller Barry Bross and Rudd.
Jo, Institution.
Genau, gibt es halt 2 Batches. Ich weiß nicht, wie viele Fässer das im Einzelnen sind, aber es ist, ich habe Batch 2 und die Flasche nennt sich Texas Legation. Das bezieht sich wohl, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auf eine Art Botschaft, die Texas in London unterhält. Also die
Texas hat eine eigene Repräsentanz,
nicht eine Botschaft im staatlichen Sinne komplett, aber so wie das Land Sachsen oder das Land Bayern in den USA oder irgendwo in irgendwelchen Ländern auch Repräsentanzen haben oder in Brüssel oder sowas.
Ja.
Und so hat eben Texas auch ein Office in London und darauf bezieht sich eben dieser Whisky vom
Gehört
Namen her.
Guten Ton.
46,2 Volumenprozent, schön abgefüllt, ja, Barry Bross & Rudd. Fand ich auf jeden Fall damals ganz interessant, dann habe ich den gekauft und ist der irgendwie im Schrank vergessen worden. Kann man das so sagen? Stand halt jetzt eine Weile im Schrank. Ich habe irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass ich noch habe. Weiß ich nicht. 2-3 Jahre her vielleicht. Okay. Vielleicht auch vor Corona, ich weiß nicht. Da ist mein Gedächtnis zu irgendwie abgerissen. Ich weiß noch nicht, ob der einen Bottle Code oder so hat. Keine Ahnung. Ich habe den auf jeden Fall schon eine Weile. Sagen wir es mal einfach so.
Ja.
Ich finde es eine nette Flasche, sieht gut aus, sieht auch so ein bisschen
sieht cool aus,
minimal, aber auch nett.
Ist mir vorhin direkt aufgefallen, als ich da oben auf deinem Spritregal.
Dann würde ich mal sagen, wir machen mal ganz kurz Chin-Chin hier mit dem Iron Root im Cocktail und dann erzählst du mal, was du uns da genau zusammengeklopft hast hier.
Ja,
zum Cheers. Wohl.
Wunderbar. Herb.
Oh ja, gut.
Leicht süß.
Man schmeckt den Whisky, das finde ich mal gut.
Mhm. Oh, eigentlich. Manhattan perfekt. Also, ja, eigentlich in Manhattan, also Wermut und Whisky. Gibt es ja in süß, also mit dunklem, roten Wermut und süßem Wermut. Gibt es als Manhattan Perfect, wo man eine Mischung zwischen roten und süßem und trockenem Wermut nimmt. Und wir haben jetzt hier einfach mal den weißen Wermut von Belsazar genommen, und zwar die Riesling-Edition.
Genau, der weiße ist es nicht, also es gibt auch einen weißen.
Ach stimmt, der weiße ist ja der, ja stimmt.
Das ist der, sozusagen der karibische,
Der bunte.
Der bunte.
Ja.
Die bunte Flasche mit so einem Papagei oder sowas drauf. Und ist die Riesling-Edition.
Genau, und dazu ein bisschen, du hast hier einen Grants stehen mit Flavored mit Orange. Ich dachte, das passt ganz gut, weil im Rezept für diesen besagten Manhattan stand, dass man anstatt von, also dass man zusätzlich noch ein paar Dashes Orange Bitters ranschmeißen kann. Und ich habe einfach ein bisschen weniger vom Wermut genommen und dafür ein kleines bisschen von diesem aromatisierten Grants Orange Whisky.
Genau, das heißt Grants Summer Drink. Gibt es in Deutschland nicht. Ist rein für die nicht deutschen Märkte, ganz komischerweise. Gibt es in Frankreich, gibt es in Italien, okay. Gibt es in Österreich, gibt es in Griechenland, gibt es in überall. Ja. Also ich kann es auf der Grand-Seite nachgucken.
Ja.
Aber Deutschland ist irgendwie nicht dabei.
Komisch.
Ich war in Frankreich, habe den da im Supermarkt gesehen, dachte, nimmst du mal mit. Lustig, so für mit als
jetzt Getränk, was man gekommen seid aus dem Urlaub.
Genau. Ja. Ist ganz lustig, wenn man das mal mit Tonic oder so auffüllen kann. Mal gucken, ob es schmeckt. Mir ist der ein bisschen zu künstlich, ein bisschen zu süß.
Aber hier kommt er ganz gut.
In dem Drink geht er halt unter und ich glaube deswegen, oder er ordnet sich unter, würde ich sagen. Er geht nicht unter, aber er ordnet sich unter, ist nicht so präsent. Da finde ich das ganz, ganz angenehm. Also wenn du den so 50-50 mit Tonic hast, hast du zu viel Plastik.
Ja, ich habe ein Problem, wir hätten die Gläser vorher in den Eisschrank packen müssen. Mir ist der Drink jetzt schon nach 3 Minuten zu warm.
Ja gut, das ist dann halt, wenn man hier so auf die schnelle Tüte, auf hastig hier mal was zusammen.
Auf mixt. Die schnelle Tüte.
Ja. Ist gerade nichts anderes eingefallen. Eigentlich heißt es ja auf die letzte Tüte, aber auf die schnelle.
Mit heißer Nadel gestrickt.
Mit heißer Nadel gestrickt. Das erinnert mich immer so an Politik-Talk-Sendungen. Das Gesetz ist mit heißer Nadel gestrickt.
Ja, das hat doch nicht Hand und Fuß. Da wusste die eine Hand nicht, was die andere tut. Nein, kein Bock auf Politik jetzt hier.
Whisky. Dann lieber mit der Sorgfalt einer schwäbischen Hausfrau.
Oh, ich hole gleich den Sprücheklopfer.
Ich glaube, das Phrasenschwein heißt das, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, aber sehr schön. Also finde ich cool mit dem Drink, weil das ist jetzt auch genau das, was ich brauche, um so in den Abend zu starten. Nicht einfach gleich eine Spirituose, sondern einen schönen kalten Drink in der heißen Texas-Nacht hier in Leipzig.
Es ist echt noch warm. Ist total krass. Ich bin vorhin im Rad gekommen, dachte mir so, okay, ist schon irgendwie halb dunkel und es wird langsam frisch, aber es war einfach übelst warm.
Über den Tag 22, 23 Grad in der Sonne hat es echt geballert. Klar, im Schatten oder heute Nachmittag, wenn die Sonne weg war, also am frühen Abend war es dann relativ schnell auch etwas kühler. Aber es ist immer noch, es ist Sommer. Es ist gefühlt Sommer, obwohl wir Mitte September haben. Wir gehen auf Ende September zu,
ja.
Von daher ist das schon toll. Gestern hat es hier geregnet, mein Auto sieht aus wie Sau, weil Sahara-Staub im Regen sich versteckt hat und damit runtergekommen ist. Also wir haben jetzt sozusagen nochmal, glaube ich, die Wärme aus Nordafrika hier gerade. Würde ich sozusagen spekulieren.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe gestern nur übelst krasse Regenbögen gesehen.
Ich sag es dir, mein Auto sieht aus wie Sau.
Das sieht aus wie immer.
Nein, es sieht aus wie Sau. Und nicht, weil da vorne irgendwie 3000 tote Fliegen drauf sind und Mücken, sondern weil halt der wie so ein Leopard gesprenkelt ist mit so brauner beiger Matschtropfenfarbe. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall ist das ganz lustig, dass wir irgendwie noch Sommer haben gefühlt und ich den ganzen Tag in kurzer Hose rumgelaufen bin.
Ja, wird auch noch ein bisschen wärmer jetzt über die Tage. Von daher.
Ich finde, wir sollten uns da die Gönnung geben.
Ich war
also, und das genießen.
Ich war schon, als die letzten Tage so schön kalt war, schon richtig in Whisky-Laune. Ich habe ja, wie gesagt, wenn es so warm ist, habe ich irgendwie nie so richtig Bock, Whisky zu trinken. Und ich habe letztens schon so richtig, oh, es wurde kalt. Und da kam so wieder, das direkt kommt dann so dieser Bock, oh, jetzt ein schönes, rauchiges Glas Whisky. Das wäre perfekt gewesen.
Kann ja nicht mal scheiß Wetter werden, ich will meinen Talisker mal wieder aus dem Schrank holen.
Genau so.
Ja, finde ich auch.
Genau so. Talisker habe ich lange nicht getrunken.
Ich auch nicht, ewig nicht, aber ich habe dran gedacht, vor ein paar Tagen.
Ich habe von deinem Whisky, die haben doch mit Zanzibar diese White Label Serie.
Ja.
Und da habe ich diesen Talisker damals gekauft, was ja ein Unpeated Talisker ist, was ja noch nie, habe ich vorher irgendwie noch nie so richtig mitbekommen.
Ist das sowas Verrücktes wie Peated Legic?
Ich habe so ein Faible für so.
Unpeated Tobermory.
Genau. Unpeated Legic. Unpeated Talisker. Aber was gibt's noch? Unpeated Kalila gibt's auch noch, ne?
Da habe ich einen von. Da habe ich zwei von.
Da die waren schön, die
Special Distillery Releases. Editions oder, genau, nee, Special Releases waren es, genau.
Special Releases gewesen.
18er und ein 15er habe ich.
Genau, gab's, ich glaube, insgesamt gab es drei, ich bin nicht ganz sicher.
17er gab es noch.
15, 17, genau, gab es noch. Und die sind ganz toll, weil du hast ja so unterschwellig trotzdem so ganz ein bisschen Rauch.
Ja, irgendwie nicht traurig sind die nicht.
Kriegst du aus der Brennanlage, kriegst du, glaube ich, den Rauch nicht mehr raus. Nee, das ist also so eingebackenes Zeug.
Das glaube ich auch.
Also keine Chance. Special Releases, Olli.
Boah. Also, ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt.
Der Gott der Überleitung, Alter.
Ich habe dich ja so langsam dahin geschubst. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, sich von diesem Thema zu verabschieden.
Krank.
Wir sollten jetzt alle miteinander sagen, bye bye. Also ich werde das auf jeden Fall tun. Wenn ich den irgendwo mal in die Finger kriege, weil es auf dem Tisch steht und jemand mich zum Probieren animiert, würde ich es auch probieren, keine Frage. Aber ich brauche das nicht und ich sehe da auch, es ist absurd und von daher bin ich da raus. Es ist mir einfach zu viel Kohle.
Aber die Preise sinken ja auch nicht. Ne? Der letzte, der 12-jährige Kleinisch zum Beispiel, also den letzten Special Release, der hat ja auch schon 179 € gekostet, glaube ich. Und der steht ja immer noch wie Blei in den Regalen. Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit einfach, dass die Preise jetzt so hoch sind, dass eben die Sachen auch mal da bleiben und nicht wie bei Lagavulin 12 damals für 79 € sofort alle weg waren. Ne? Und jetzt ist das halt alles preislich in einer Region, wo sich deutlich viele Genießer sagen, Mittelfinger in die Höhe.
Ja, ich finde, also ich kann ja kurz sagen, weil du gerade von Kleinlisch sprichst, ich habe jetzt mal gerade hier in mein Handy geguckt, Kleinlisch 10 Jahre, Ex-Bourbon American Oak, 200 € für einen 10-Jährigen. Kleinlisch, einfach aus Ex-Bourbon. So, sag ich mal. Ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, von daher können die gerne rausbringen, alles in Ordnung. Mir gibt vielleicht Menschen, die das noch kaufen, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber gibt's wahrscheinlich, sollen sie machen, ich bin da raus. Ich will auch keine Flaschenteilung oder so ein Kram mitmachen, habe ich alles diesmal weggedrückt.
Gibt's die schon?
Ja, gibt's schon.
Kann man die schon?
Also es werden schon Flaschenteilungen davon angeboten, ob die Flaschen schon da sind, weiß ich nicht, aber kannst schon bei Flaschenteilungen mitmachen oder die schon eintragen. Ich, wie gesagt, ich bin da raus. Ich habe das direkt gleich geskippt, weil ich sehe das nicht ein. Auch wenn es nur 2 CL sind oder 4 CL, dann da nachher 80 € für 2 CL zu blechen. Für 8 Whiskys, die eigentlich, naja, nee, reden wir nicht weiter. Ist halt Quatsch. Wirklich Quatsch.
Ja, schade drum.
Ja, wirklich.
Und ich habe irgendwas gelesen, dass auch der Lagavulin 12 irgendwie ein anderes Fass bekommen, irgendwie Rumfass oder so ein Kram.
Tequila.
Warum?
Ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen, die
gehen. Never change a running system.
Die machen damit Werbung, dass es ein Don Julio Añejo Tequila Cask ist.
Das ist auch keine Werbung, das ist doch.
Don Julio ist halt auch, tut mir leid, ja, ist der meistverkaufteste Tequila, oder einer der meistverkauftesten Tequilas der Welt, aber das ist eine Additive Bomb, das ist gefärbt, gezuckert, sonst was zur Hölle, das Zeug.
Des Todes.
Des Todes. Das will niemand. Alle sagen, das ist Crap. Du kannst natürlich 200 € für so eine Don Julio-Pulle ausgeben, aber alle sagen, das ist Müll.
Die kostet 200 €.
Also diese braune, vierkantige Flasche kostet irgendwas zwischen 150 und 200. Oh. Es ist, wie gesagt, und es ist gefärbtes Tod. Es ist einfach nur süße Plörre. Es ist einfach nur viel Zuckersirup drin und Farbe.
That's what the Americans want.
Und das ist genau das, was die Amerikaner wollen. Das ist ja eine ganz große Diskussion in dieser Tequila-Bubble, wo ich mich ja so langsam so ein bisschen reingefräst habe.
Eingefräst, geil.
Ist ja genau das.
Olli, der Maulwurf.
Ist ja genau das Ding, dass man eben sagt, dass sozusagen Brands sich wandeln oder gewandelt haben im Laufe der Jahre,
weil
man sagt, der amerikanische süß gewohnte Gaumen will eben halt süß. Der will viel Eiche, viel Fass und viel Süße haben, und da man die Süße ja auch künstlich nachgeben kann, sei es Vanillesüße oder sei es, also du kannst ja alle möglichen Arten von Zuckersirup da reinkippen, da wird es auch gemacht, um eben diesen Geschmack anzupassen. Dann gibt es noch Eichenextrakt, dann gibt es Glycerin, damit das Zeug schön schmatzig ist, ne, schön dickflüssig, gutes Mundgefühl hat, und dann noch Zuckerkohle, dass er schön dunkel ist, ne? Und das ist, tut mir leid, das geht nicht. Geht einfach nicht. Und ich will das nicht haben und deswegen würde ich auch zum Beispiel, allein aus dem Grund schon, würde ich mir diesen Lagavulin 12 einfach skippen, weil die noch glauben, damit Werbung machen zu können, dass es Don Julio ist.
Das ist wie, wenn man drauf schreibt
River Cola.
Nee. Riesengroß, chillfiltert.
Wir bieten Bacardi Cola mit River Cola an.
Ja, also, da gab es nicht irgendeine Brennerei, die riesengroß draufgeschrieben hat, als Qualitätsmerkmal chillfiltert.
Ja, das ist bei den Lidl-Abfüllungen ist das.
Ja.
Bei Ben Bracken steht immer chillfiltert
drauf. Genau. Super viel Selbstbewusstsein. Aber kann ja sein,
fand ich schon irgendwie lustig, niedlich. Aber.
Ja. Das stimmt. Aber da gab es hier, wo du gerade Ben Bracken saß, gab es ja letztens irgendwie auch krasse Sachen, ne? Was war das? 19-Jähriger oder 20-Jähriger oder sowas für 39 Euro.
Ach so, ja, das sind immer mal wieder.
Alter, was
ist
da los?
Die hauen immer mal wieder so Sachen raus. Das ist, hat bei denen Methode. Ich finde das auch ziemlich cool. Ich finde nur schade, dass die gerade wieder mit den Volumenprozenten runtergehen. Die waren ja auf 46% oder 47%
ja.
Bei ihren Abfüllungen und gehen jetzt wieder auf 43 und 40 runter, was ich leider schade finde.
Restbestände kaufen.
Hm?
Musst du Restbestände kaufen.
Ja, ich habe ja noch ein bisschen was da, aber ich brauche jetzt auch nichts. Ich brauche nichts kaufen. Also ich bin da, ich will nur sagen, ich finde das
verletzt. Kaufst du trotzdem?
Nein.
Allgemein, hast du gerade was gekauft irgendwann?
Ich habe Tequila und Mezcal gekauft.
Hast du jetzt eigentlich einen zusätzlichen Schrank für Tequila und Mezcal oder überlegst du, einen anzuschaffen?
Nein, ich schaffe auch keinen an. Ich habe einfach ein Fach freigeräumt und da muss jetzt Tequila rein und Mezcal.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Tequila und Mezcal und Whisky Podcast.
Ja, wie gesagt, das ist, was soll ich machen, ne? Also ich beschäftige mich auch weiter mit Whisky, mich interessiert das auch. Ich habe aber, wenn ich mir jetzt überlege, wofür ich gerade mein Geld ausgeben möchte, dann jucken mich halt Tequila-Flaschen momentan mehr als Whisky-Flaschen, muss ich leider so sagen. Und von daher sind dann die diejenigen, die in den Einkaufswagen wandern. Da habe ich auch vieles noch gar nicht probiert und sowas, ne? Das ist halt, da gibt es ja auch unendlich viel Zeug, ne? Und dann sagst du dir, okay, das kennst du noch nicht und da und hier kommt wieder irgendwas Besonderes, worauf du mal Bock hast und dann hast du deine Favorites, dann kommt da wieder was Neues raus, ne? Neue Jahresabfüllung, neue Single Cask irgendwie und ich bin da halt voll gefangen drin in dem Thema. Und bei Mezcal ist es ja so, dass ich da noch sehr am Anfang bin, weil das viel, viel unübersichtlicher ist als das Tequila-Game. Das Mezcal-Game ist halt aufgrund dieser vielen Agavensorten, die es gibt, deutlich ausdifferenzierter und also ich sag mal generell mexikanische Agavenbrände. Ich nenne es mal so. Also Mezcal und Tequila sind ja auch nur 2 von 15 Stück, die es gibt.
Okay.
Ne, es gab früher, also manche werden einfach nicht mehr so benannt, weil es sich nicht gut verkauft, dann benennt man die um, aber es gab früher irgendwie, ich weiß nicht, muss man mal nachgucken, 12 oder 15 regionale Agavenschnapsbezeichnungen. In Mexiko. Und das ist heute ein bisschen anders. Heute gibt es, glaube ich, noch 3 oder 4, die Relevanz haben.
Ja, aber es ist ja gerade in aller Munde das Zeug.
Ja, aber schon irgendwie seit vielen Jahren denkt man, wann kommen sie aus den Hufen. Und ich möchte eigentlich gar nicht, dass die aus den Hufen kommen, weil momentan ist das für mich sehr entspannt. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich kriege hier Sachen, die sind seit 3 Jahren überall auf der Welt ausverkauft. Die stehen hier in 5 Online-Händlern noch rum.
Interessiert keine Sau.
Keine Sau würde ich nicht sagen, aber es ist halt.
Naja, wenn sie noch rumstehen.
Es ist halt relativ unterrepräsentiert.
Ja.
Und das ist ja erstmal für jemanden, der das genießt und sich dann noch in so einer Stockzeit ist, wo man sich halt noch was reinpackt in den Schrank, ist das ganz gut. Wobei auch hier die Preise natürlich auch teurer geworden sind. Ne? Also die Kehler-Community und die Mezcal-Community schimpft genauso über die Preiserhöhung, wobei die hier nicht Hype getrieben sind, sondern hier sind die halt ganz normal. Kostenexplosion auf Seite der Agaven etc. Das ist halt alles viel teurer geworden und
ja.
Dementsprechend werden natürlich auch die Getränke teurer. Ja, aber Mezcal ist wiederum cool, weil ein unabhängiges Abfüller-Business eigentlich. Es gibt wenig eigene Mezcal-Distillerien. Das meiste machen unabhängige Abfüller und das ist auch irgendwie cool.
Sympathisch.
Ja, ich weiß auch nicht so, die Mezcaleros haben halt nicht die Kohle, ne, die auf irgendeinem Dorf sitzen, deine eigene Flasche rauszubringen. Und dann kommt da halt irgendwie einen Del Maguey oder einen Vado oder wie die alle heißen, die kommen dann halt vorbei und
ich sehe gerade, dass den Vida da oben stehen, oder?
Ja, ich hätte den Vida da oben stehen, genau, den brauche ich für die Einstiegsflasche von Del Maguey,
ja.
So die Bar-Variante, 35 Euro oder so kostet der und der ist Teil des Line-Ups vom Friendly Mr. Z YouTube-Stream, den ich mit ihm am 11.11. zum Thema Mezcal mache.
Schon wieder?
Das heißt schon wieder. Wir machen zwei in diesem Jahr. Einen haben wir in H1 gemacht zum Thema Tequila und jetzt machen wir Mitte November einen zum Thema Mezcal.
Ach so. Mhm. Das wusste ich nicht. Mir erzählt ja keiner
mehr. Now you know. Ja, ist ja auch noch ein bisschen hin, weil es auch nicht so heiß, dass ich das jetzt.
Die Leute sollen ja schon davon Mitte wissen, November. Wenn hier Olli Dramgood sowas veranstaltet, dann wäre es, glaube ich, ganz geil, wenn das im Podcast kommuniziert wird.
Deswegen mache ich das ja jetzt an dieser Stelle. Nein, das war vor unserer Sommerpause noch nicht so richtig spruchreif, da Datum war noch nicht und sowas.
Ja, also nochmal wann? Am 11.11.?
11.11., genau, ist ein Samstag.
Karneval.
Ja. Karneval der Sinne.
Verrückt. Und da gibt es dann quasi fünf, sechs?
Da gibt es fünf Mezcals und einen Reisilla.
Ein was?
Reisilla.
Reisschnaps.
Nein, Reisilla ist Reisilla passt halt nicht in die Kategorie Tequila und passt nicht in die Kategorie Mezcal.
Also, aber wird aus Agaven hergestellt.
Es ist in der Regel ein Agavenschnaps, der in der Tequila-Region hergestellt wird, aber mit anderen Agaven als der blauen Weber-Agave.
Okay.
Und dann ist es kein Mezcal, weil die Tequila-Regionen sind, also es gibt welche, die sind keine Mezcal-Regionen. Es gibt da teilweise Überschneidungen, teilweise aber auch nicht. Von diesen Bundesstaaten, wo was hergestellt werden darf.
Ja.
Und Reisilla fällt sozusagen raus und deswegen ist das eine eigene Kategorie.
Okay. Aber wahrscheinlich nicht minder lecker.
Nein, nein. Also es ist auch was sehr Besonderes. Es ist halt, es tendiert eher in Richtung Mezcal, ist aber in dieser Tequila-Tradition oft nicht rauchig, sondern eben halt, Mezcal ist ja sehr oft rauchig heutzutage. Also alles spannend. Wie gesagt, ich bin da auch längst nicht durch, von daher.
Still learning. Wie kann ich da teilnehmen?
Du kannst einfach beim Brüder Whisky Haus auf die Homepage gehen, in dem ganz untersten Bereich von der Navigation auf Friendly Mr. Z Tastings gehen.
Ja.
Und dann sind da irgendwie immer 5 bis 10 Tastings drin, die man auswählen kann. Und eins davon ist das Mezcal-Tasting mit Olli Dramgood.
Olli Dramgood. Ich habe es noch nicht mal geschafft, das erste Tasting anzufangen. Muss ich mir mal Zeit nehmen, aber ich habe gerade wenig Zeit. Von daher, die Samples wären ja aber nicht schlecht.
Die wären nicht schlecht. Und es war, also die Leute waren begeistert aufgrund der Auswahl. Mhm. Die kamen sehr gut an. Und war natürlich alles edit-free, ne? Also war schon sehr ausgewählt. Habe ich mir schon Mühe mitgegeben bei der Auswahl. Und ich habe natürlich versucht, mit den ganzen mit diesen ganzen Tequila-Erfahrungen, die die meisten ja so mitgebracht haben, von dem Roten Hut mal so ein bisschen aufzuräumen. Das war ja so die Idee.
Das ist das Beste, was es gibt, der Rote Hut.
Mhm.
Lecker.
Ja, wer Kopfschmerzen haben möchte, der. Ich habe, glaube ich, in dem Stream gesagt, dass ja jeder, also einige kennen, dass man morgens in seiner eigenen Kotze aufwacht.
Oha. Ja.
Aber alles gut.
Nicht nein. So geil.
Nee, ist nicht so geil. Also deswegen, ich glaube, der Tequila mit dem roten Hut, Sierra heißt der, glaube ich. Das muss man nicht machen. Das schmeckt auch nicht nach Tequila. Lustigerweise hatte der Sascha, Friendly Mr. Z, hatte einen roten Hut mit. Also in dem Stream.
Okay.
Und der hat dran gerochen und er sagt, er möchte den eigentlich nicht mehr trinken. In dem Stream. Also, er hat das so getrunken, er meinte, das schmeckt überhaupt nicht nach Tequila. Er sagt, das schmeckt nur nach Alkohol.
Mhm. Ja, das ist ja wie so eine klare, also dann so eine klassische.
Also wenn du dann richtigen Tequila getrunken hast und dann als zum Schluss das nochmal gibst, dann erkennst du darin keinen Tequila, die Agave findest du nicht mehr.
Ja.
Ja, und das ist halt, glaube ich, das valideste Anzeichen dafür, dass das sinnvoll ist, nicht 11,99, sondern vielleicht 29,99 für eine Flasche Tequila auszugeben.
Verstehe ich total. Nein, cool. Dann bin ich ja gespannt, was da kommt. Und für alle da draußen, wie gesagt, schaut beim Brüder Whisky Haus vorbei, da gibt's Tickets. Und jetzt geht's hier weiter mit Whisky und nicht mit Mezcal und Tequila.
Genau,
jetzt geht's mal weiter
mit Whisky.
Ungehobelten Spirituosen.
Vor allen Dingen, wir haben ja heute Texas Night. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon sagte.
Und deswegen kann man auch mal ein bisschen zu Mezcal abdriften. Das ist
deswegen
schon okay.
Deswegen können wir auch noch mal kurz nach Schottland abdriften. Und zwar was Schottland in Sachsen.
Ah, da war ich am Wochenende.
Da war nämlich der Tim. Der hat schottische Verhältnisse in Sachsen mit reproduziert. Und was hast du denn da gemacht?
Achso, naja, ich war für unseren lieben Freund und Kupferstecher, Jens Fahr, mit bei den Highland Games.
Wie der Tim immer sagt, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, genau. Und durfte dort am Samstag ein bisschen mit an seinem Stand aushelfen und die Highland-Luft in Trebsen schnuppern. Ist immer ganz schön, weil für alle, die es nicht wissen, das sind ungefähr 30 Minuten östlich von Leipzig gelegen. Ein wunderschönes altes Schloss an der Mulde. Und dort finden jährlich die größten Highland Games außerhalb Schottlands statt. Ja, trifft sich halb Europa, um Rekorde zu knacken, um sich in den Kräften zu messen in den verschiedenen Kategorien. Und unter anderem aber auch gibt es Wettbewerbe, im Dudelsack spielen, verschiedene Tänze, dort sind Hundestaffeln, die irgendwie Hunde dressieren und so weiter. Das ist sehr interessant.
Was Kelten halt so machen,
ja,
Hundestaffeln genau. Unterhalten.
Genau, auch. Und ganz, ganz viele Leute, die gut gelaunt sind, die aber natürlich auch gerne mal einem guten Schluck Whisky frönen. Und da habe ich ein bisschen am Stand ausgeholfen, war richtig schön. Schön entspannt, um 10 angefangen und dann bis in den späten Abend hinein standen wir da und haben die Leute mit bestem Whisky aus der Altstadtkneipe Nummer 2 in Delitzsch versorgt.
Da muss ich ja sagen, da ist der Tim ja wirklich echt ein Vorbild für uns alle, während wir am Sonntag hier rumlungern zu Hause. Oder am Samstag, na, vielleicht den eigenen Rasen mähen und sich um die eigenen Belange kümmern, ist er in Trebsen und hält das schottische Kulturgut hoch.
Mir macht ja auch Spaß, klar, mit Leuten irgendwie zu quatschen, ein bisschen zu fachsimpeln und einfach, war ein schöner Tag. Das Wetter war perfekt, ja, die Sonne hat geschienen, alle hatten gute Laune. Es war richtig, richtig, richtig viel los, zeitweise, also von der Autobahnabfahrt. Bis nach Trebsen sind es ungefähr 4,5 Kilometer und die Autos standen im Stau bis auf die Autobahn drauf.
Das ist schon krass, ne?
Ja, das war Wahnsinn. Krass. Ich glaube, neuer Besucherrekord. Waren auch ein paar andere Leute noch da. Der Mike von der Leipziger Whiskymesse war da. Nico Kermes, Feinbrand Traucher war da. Aber auch die Firma Schlumberger mit Thomas Blaue und Andrea Kamenici, die waren auch am Start.
Genau, es ist immer prominenter Sponsor, war ja Ben Romach in der Vergangenheit.
Zuletzt war es immer, also die letzten, ganz, ganz lange war es Talisker. Mhm. Und seit der Umstellung da im Hause Diageo Deutschland ist Talisker da nicht mehr am Start. Und da haben wir jetzt Ben Romach. Genau, und die haben eine riesen Range aufgefahren. Ich glaube, da standen irgendwie 12, 13 verschiedene Ben Romachs, die man durchprobieren konnte. Richtig cool. Ich habe da leider keine Zeit für gehabt und hatte dann, ich war auch Sonntag nochmal dort, dann allerdings in Begleitung. Und hatte ich auch jetzt den Sonntag, habe ich dann keinen Bedarf gehabt, irgendwie noch Whisky zu trinken. Aber ansonsten hätte ich mich da gerne mal ein Stündchen hingestellt und nochmal mit Thomas über die Ben Romach Range geschnackt. Vielleicht klappt es ja hier mal. Müssen wir mal schauen.
Auf jeden Fall. Also
weil das auf jeden Fall ja eine Brennerei ist, die ich und du auch eigentlich sehr schätzen.
Die wir beide sehr mögen und die haben ja jetzt gerade irgendwie 4, 5 neue Flaschen rausgebracht.
Kamen gerade wahnsinnig viele Single-Casts an. Dann
was Altes, Exclusives, was Jüngeres,
Smoky, dann Sherry, Polish Oak.
Bourbon Cask, genau, Polish Oak.
Polish Oak.
Habe ich mich auch sehr gewundert, Polish.
Ja, das habe ich ganz vergessen dann auch dort zu fragen noch, ne, was ist das Besondere jetzt an polnischer Eiche? Oder ist die poliert?
Die ist das wäre natürlich hammerkrass, polierte Eiche, aber ich würde auch denken, die ist eher auf polnischem Staatsgebiet gewachsen.
Ja, und ist die dann anders als die französische Eiche? Das ist doch die Frage.
Ja klar, ist die anders.
Weil? Näher an Tschernobyl oder was?
Ja, das, aber ich denke mal, die ist einfach etwas kontinentaler, ne, aufgrund dieses ganz anderen Wettereinflusses und ist bestimmt langsamer gewachsen und
härter dadurch.
All diese Dinger, härter, ja. Genau. Also keine Ahnung.
Hat durch einen leichten Lakritz-Einschnitt, keine Ahnung. Aber das gilt es mal rauszufinden, finde ich auch interessant.
Sehr spannend.
Ich versuche das mal in Erfahrung zu bringen. Das wäre ja ganz schön. Und ja, ansonsten war auch insgesamt natürlich viel Kunsthandwerk etc. Und die typischen Guinness konnte man sich an jeder Ecke zapfen. Dann gab es da Haggis zu probieren in Trebsen.
Also wenn du jetzt Guinness sagst, muss ich zumindest nochmal ein Bier aus dem Kühlschrank holen.
Hast du kein Guinness da? Nee. Ah, aber das macht gar nichts.
Wir haben texanische Woche, da gibt es kein Guinness.
Aber gibt es texanisches Bier? Gibt es texanisches Bier oder gibt es da Pülliken? Nee.
gibt bayerisches Helles.
Bayerisches Helles. Ach, hier ist das Glück. Glücks.
Glücks. Ich weiß nicht, was bayerisch ist. Gut gelaunt. Ich glaube nicht, das sieht irgendwie nach NRW aus mit dieser komischen.
Okay, setz dich mal näher ran, dann hören wir dich auch.
Berlin.
Ah, A-G-G-O-B-E-L-I-N. Sehr gut. Gut gebraut. Glücks. Das sind so witzige Flaschen. Ich finde das Format ja ganz geil. 0,33er in der großen 0,5er Form irgendwie, wie diese hellen Flaschen. Helles Flaschen?
Genau.
Ich weiß nicht, wie man es nennt. Finde ich sehr sympathisch. So eine kleine Capri-Sonne.
Genau. Nee, ich habe jetzt an das Texas Nights Bier habe ich jetzt nicht gedacht. Aber kaltes Helles muss schon sein hier.
Auf jeden Fall. Cheers.
Oh ja, erst einen kalten Cocktail, jetzt ein kaltes Bier und dann noch eine warme Spirituose obendrauf.
Oh, du hast was Krasses aufgemacht.
Ich habe hier parallel, während wir gequatscht haben, noch was aufgemacht. Das muss ich ein bisschen was erzählen.
Wir schließen Schottland kurz ab. Falls ihr, also ich habe auch Nachrichten
bekommen. Wir kommen bestimmt zu Schottland nochmal wieder.
Falls ihr das nächste Mal irgendwann in Trebsen seid, ja, schreibt einfach vorher, dann können wir natürlich auch eine Runde in Trebsen quatschen, weil ich habe jetzt so Nachrichten bekommen, war die auch in Trebsen? Ich so, na klar. Ach, schade, ne? Schreibt uns vorher, das ist schlauer, weil dann Trebsen ist riesig, da waren irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute. Schreibt uns vorher, dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Wenn ich bei meinen Eltern bin, die haben immer noch so eine Papierzeitung abonniert. In dem Fall das Bersenbrücker Kreisblatt.
Ach, meinst du, da müssen wir eine Anzeige machen? Hey,
Nee, pass auf, was ich sagen wollte ist, und ich finde das immer total sinnfrei, wenn die in der Montags- und Dienstagsausgabe darüber schreiben, wie geil die Veranstaltungen am Wochenende waren. Und man aber an dem Wochenende, wo man das Blatt in der Hand hatte, nichts zu diesen Veranstaltungen gehört hat.
Genau.
So ungefähr. Sondern nur, das, keine Ahnung, Fürstenauer Stadtfest war genial, die Bands waren super, sonst irgendwas.
Aber nur
toller Kinderspielplatz mit Labyrinth aus Strohballen und sowas. Ne? Dann siehst du die ganzen Bilder von glücklichen Menschen oder besoffenen, betrunkenen Menschen im Bierwagen, was das mich natürlich auch
ähnlich
auch interessiert. Und dann denkst du aber, warum stand in deiner Samstagsausgabe oder in der Freitagsausgabe nichts davon drin?
Ja, weil die kein Geld bezahlt haben dafür.
Wahrscheinlich. Nee, ich wollte es jetzt nur sagen eben halt, ne? Das ist so, erinnert mich ein bisschen an die Leute, die dich anrufen und sagen, warst du in Trebsen? Ach, schade.
Ja. Ja. Naja, aber wie gesagt, wenn das so ist, dann einfach ist vorher fragen.
Ähnlicher Move.
Dann kriegen wir das auch hin. Nö, ansonsten, wie gesagt, hat echt viel Spaß gemacht. Eine dicke, dicke, fette Empfehlung fürs kommende Jahr. Ich hoffe, das wird auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Gab es ja mal so ein paar Überlegungen, das einzustampfen, was hoffentlich nicht getan wird. So, aber jetzt ab nach, was war es, Texas? Kentucky? Nee, Texas.
Wir sind in Texas. Wir haben nämlich die Texas Night in diesem Podcast.
Hier kommt gleich der Walker Texas Ranger um die Ecke.
Nein, also pass auf Leute, ich war letztes Jahr in Vegas, beruflich eine Woche. Und bin dort auch in den Total Wine and More gelatscht. Das ist Amerikas größte Wein- und Spirituosen-Ladenkette. Musst euch vorstellen, wie ein riesengroßer Supermarkt, da gibt's aber nur Wein, Bier und Schnaps. So, vielleicht noch ein bisschen Barzubehör, aber so vom Prinzip ist es das.
Bartzubehör,
genau, für Bartender. Für Bartender. Und da habe ich mir, als ich das Mal davor, dort war, hatte ich mir so einen Macallan Classic Cut geholt und einen Glengarvan 15, die es hier damals noch nicht gab. Das war damals noch so ein Heathrow-Only-Ding. Da habe ich mir schottische Sachen gekauft und diesmal habe ich mir gedacht, ey, du bist in den USA, du musst eigentlich Ausschau halten nach
deutschem Whisky.
Deutschem Whisky, genau. Gucken, ob es hier auch Stork gibt.
Heißt der dort nicht Stork?
Stork.
Nee.
Nee, wie heißt der dort?
Warte mal, wie heißt der hier bei uns?
Stork.
Nein.
Stork.
Ja, ja.
Spreewood Distillers?
Ja, ja, warte mal, der heißt, ich glaube, bei uns heißt der Stork, heißt der Stork Club?
Stork Club Rye. Stork Club Rye oder Stork Club Full Proof Rye oder so.
Ah, und dort heißt dann eben nicht Club, sondern weil es ja tatsächlich einen Stork Club irgendwo gibt in den USA, da mussten die den umnennen.
Ja, gut. Für die 5 Flaschen, die darüber mal exportieren, ist das, glaube ich.
Ja, ja, aber das ist schon interessant.
Ja, sehr. Gibt es übrigens viele Geschichten bei diesem Thema über Länder. Kann ich wieder mit Tequila anfangen, mache ich jetzt aber nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass ich dort nach eher ausgefalleneren amerikanischen Dingen Ausschau gehalten habe, weil ich dachte, hey, du bist in Amerika, dann musst du mal nach amerikanischen Dingen schauen.
Ja.
Und ich habe unter anderem mir zweimal was von Garrison Brothers geholt. Auch texanischer Whisky. Und in Deutschland, weil es eigentlich keinen so richtigen Vertriebsdeal gibt, nach Deutschland. Ich weiß nicht, nicht nach Europa, aber nach Deutschland auf jeden Fall nicht. Hier sauteuer. Ich glaube, der Standard geht so für 150, 160 oder sowas hier über den Tresen. Und die High-Proof-Varianten irgendwie mit, keine Ahnung, 300 oder irgendwie sowas oder noch teurer.
Ja, mega krank auf jeden Fall.
Genau, es sind schöne Flaschen, die sind so ein bisschen flach gehalten. Die komplette, ab dem Neck ist sozusagen immer in so einem Wachs eingehüllt, was so silbern ist, und vorne prangt halt der Lone Star, der typische Texas Star. Mhm. Einfach eine schöne Flasche. So, und ich habe mir einmal nicht ein Single Cask, aber für diesen Store Total Wine and More ein Single Bottling geholt. Die Garrison Brothers sind auch in Texas nicht billig. Ich glaube, der hat da $90 oder so gekostet, diese 07 Flasche. Mhm. Und dann habe ich aber noch was anderes gefunden und das fand ich super interessant. Und zwar eine, ich habe es jetzt mal hier in der Hand. Ihr hört das, eine Blechschachtel, die man sozusagen mit so einem Verschluss aufmachen kann. Und da sind zwei 0,375 Liter Flaschen drin. Also zusammen ergibt es quasi eine Flasche.
Oh.
Und da ist, also vielleicht zum Hintergrund, diese Box, die ist eine, wie nennt man das? Eine Spenden, also nicht eine Spendenbox. Aber es ist sozusagen eine Teamabfüllung. Und zwar bringt da Garrison Brothers zusammen mit dem Team Rubicon Disaster Response quasi diese Box raus. Und dieses Team Rubicon, das ist eine Organisation, die ehemalige Veteranen, wovon es glaube ich in Amerika relativ viele gibt, nach ihrer Dienstzeit im freiwilligen Katastrophenschutz einsetzt. Okay. Ne, also die vermitteln halt sozusagen Ex-Soldaten für weltweite Katastrophen, vor allen Dingen in den USA Katastrophen, Hurricane, Katrina und so ein Quatsch. Ne, und versuchen die dort dann sozusagen dahin zu bringen.
Schöne Form des Upcyclings.
Gibt es seit 2010.
Ja.
Und die sorgen halt sozusagen, dass dem Veteranendasein auch was Positives hinten ansteht. Ja. Und die haben einen guten Ruf in den USA auf jeden Fall. Team Rubicon, ich kannte das vorher gar nicht. Und es sind auf jeden Fall zwei Flaschen in dieser Metalldose. Die sieht so ein bisschen aus wie so ein Benzinkanister oder so, ne? Aber die hat halt so einen Klappdeckel oben, ist halt wie gesagt aus so Blech. Und da ist einmal die Standardabfüllung drin mit 0,375 Liter, also die man so ganz normal als Standard kriegt. Und einmal eine High-Proof-Variante, die heißt hier Estacado. Keine Ahnung, ob das jemand kennt, der sich mit Garrison Brothers auskennt. Ist auf jeden Fall mit 53,5 Volumenprozenten abgefüllt. Was Besonderes ist, weil die High-Proof-Varianten, wie gesagt, hier etwas teurer sind. Und lustig ist, die Flaschen haben hinten alle, sie sind signiert.
Von wem?
Weiß ich nicht genau. Da ist aber hinten eine Unterschrift drauf, auf jeder Flasche. Also mit so einem Filzer. Ist da hinten mit so einem silbernen Filzer, ist hinten irgendwie ein Name drauf gekritzelt. Und das verschmiert auch, wenn man darüber streicht. Nebenbei gesagt, weil mir das jetzt schon passiert ist.
Okay.
Nee, auf jeden Fall diesen Pack. Was das Lustigste daran ist, der Pack hat $60 gekostet.
58,70.
Oder so.
Keine Ahnung. Ja.
Hat ungefähr $60 gekostet und davon gehen 5 von jeder Box gehen halt an dieses Team Rubicon.
Ja.
Und für $60 kriegt man aber keinen normalen Garrison. Und das ist ja halt ein halber normaler und ein halber mit High-Proof. Von daher fand ich das ein super Deal. Habe ich mir natürlich eine Dose mitgenommen und ich habe dann gesagt, wenn wir schon mal Texas Night haben,
kann man das mal machen.
Müssen wir den vielleicht nicht in einen Cocktail gießen, aber zumindest mal probieren. Den anderen Texas, den hatte ich zufällig in der Hand. Da habe ich gedacht, ey komm, wir haben zwei Texas-Flaschen hier gerade, habe ich hier im Zugriff, dann machen wir die beide auf. Und ich meine, der Garrison Brothers ist jetzt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu schade für einen Cocktail. Kann man auch machen, aber dafür habe ich halt zu wenig von mit 0375. Da kann man den besser pur, wie er ist, probieren. Und deswegen, das machen wir jetzt und deswegen gieße ich den mal ein.
Ich bin ganz gespannt. Garrison hatten wir ja schon mal irgendwann. Wer hatte denn Garrison? Und war das Martin? Ja,
Martin, genau.
Martin war das, ne?
Von der Kempener Whisky-Konferenz. Und zwar ist er ein Riesenfan auch von Garrison. Und er hat ja den Mike's Whisky-Handel immer bei sich auf der Konferenz in Kempen.
Genau. Und da hat er ja ein paar Samples. Genau, das war großartig. Ich erinnere mich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Habe ich dir zu wenig eingegossen? Guck nochmal hin.
Ich glaube, mir reicht es.
Okay.
Mir reicht es schon lange. Nee, von daher Garrison finde ich cool. Ich erinnere mich, ich stand mal vor einer Wand Garrison Brothers Fässer, die stehen nämlich bei St. Kilian. Die haben ganz, ganz viele so, was waren das, 30 oder 40 Liter Fässer von Garrison gehabt. So ganz kleine. Und das fand ich ganz interessant damals. Das ist schon, weiß ich nicht,
wann war das. Ach, guck mal hier, jetzt, wer lesen kann,
2017.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich kann dir sagen, was das ist. Homegrown and handmade Garrison Brothers, Texas Straight Bourbon Whiskey, aged 3 years in New White American Oak and finished, jetzt kommt nämlich der Clou, for month, also für Monate, wie viele wird nicht months. Gesagt, for month, in Heritage Llano Estacado Portwine Casks.
Halt mal deine Nase da rein.
Deswegen steht ja auch Estacado auf der Flasche vorne. Das ist also ein Portwein-Finish. Und ich finde, wenn man es weiß, man guckt sich. Oh, ich habe viel eingegossen.
Ja, riecht da mal rein,
Alter. Und man guckt sich die Farbe an.
Riecht da mal rein. Das ist eine übelste Frucht. Also dunkle, süße, extrem.
Wuh.
Der ist wie Sirup in der Nase. Wie ein eingekochter Sirup. Also, du hast auch. Was hat der 53 bla? Kaum Alkohol in der Nase.
53,5.
Ja. Und super, super süß und intensiv. Also man kann Süße eigentlich nicht riechen, aber das riecht man. Ne, das ist schon abgefahren. Kommt auch gar nicht wie so ein Bourbon daher. Ich habe jetzt nicht, also zumindest nicht in der Nase, diese typischen Bourbon-Noten. Das hatte ich vorhin bei dem unabhängig abgefahren.
Iron Root
hatte ich das viel intensiver.
Ja, den können wir nachher vielleicht nochmal pro daneben kosten, wenn wir mit dem durch sind. Es ist auf jeden Fall so, dass also in der Flasche fällt einem die Farbe gar nicht so auf, finde ich. Ne? Also da ist sie halt einfach,
Bourbon ist
da ist sie halt so bourbondunkel. Ne?
Wollte gerade sagen.
Auch hier im Licht so. Ne?
Aber
wenn du den im Glas hast, dann hat der wirklich so eine Mischung aus Braun und Rosé. Irgendwie ein Braunton, ein dunkler, bräunlicher Ton mit einem Roséstich.
Erinnert mich an unsere Abfüllung, die wir selbst gemacht haben.
An unser erstes
Projekt. Ja, so ein bisschen schon. Das ist ganz witzig.
Das Verrückte ist ja tatsächlich, dass, also wir haben von Garrison ja hier wenig Ahnung, weil es keine Flaschen gibt und so, ne? Und ich kann jetzt gar nicht sagen, was die schon gemacht haben in dem Umfeld, ne? Ob das normal für die ist, dass die Podcasts machen oder so, keine Ahnung, weiß ich alles nicht.
Dass die Podcasts machen.
Porto.
Apropos Podcast, haben wir schon unser Intro? Ich habe vorhin ein halbes gesprochen, es reicht.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ab jetzt noch eine Stunde, nach 42 Minuten.
Vor allen Dingen krass, ne? Nach irgendwie 3 Monaten kann ich das immer noch aufsagen.
Ja, konnte ich. Stimmt, beim letzten Mal musstest du gar nicht. Beim letzten Mal habe ich es gemacht.
Ich wollte gerade sagen, vor den Ferien, also vor unserer Sommerpause. Ja, ja.
Ich wollte im Übrigen nochmal sagen, nach den Podcast-Ferien haben wir die letzte Folge rausgebracht und ich habe danach mal so geguckt, wo wir so insgesamt stehen und ihr Verrückten da draußen habt uns einfach mal so auf, was war das, Platz 12 der deutschen Podcast-Charts in der Kategorie Ernährung gefeuert. Da saß ich kurz da und dachte so, Alter, was ist denn jetzt los?
Tim, guck mal hier, ne? Wo du das erzählst, kriege ich gleich Gänsehaut hier.
Ja.
Hat mich emotional tief berührt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für das treue Zuhören, vor allem nach so einer Sommerpause, wo ja alle irgendwie abgekackt sind und keiner, wo man erst so wieder normalerweise die längere Anlaufphase braucht und so. Und
haben wir ja gebraucht, das hat ja 2 Stunden gedauert.
Nee, aber das hat mich unheimlich gefreut und von daher super vielen Dank. Das ist so, also es bedeutet, also ist nicht so, dass mich das jetzt so wichtig für uns ist, dass wir da ständig reingucken. Der Tim hat zufällig mal reingeschaut, hat mir das gesagt und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Also von daher ganz, ganz lieben Dank. Das zeigt uns halt, wie committed ihr seid und dass wir da ein bisschen was richtig machen. Und deswegen freuen wir uns natürlich drüber. Ne? Also ich glaube, die größte Bestätigung, die man haben kann, sind Zuhörerzahlen.
Ja.
Das ist das Schönste, was es gibt, von daher finde ich das ganz toll.
Und Liebesbriefe.
Liebesbriefe.
Ja.
Wünscht sich der Tim.
Ja, leider schmeißen ja die Podcast-Mikrofons nicht BHs oder so.
Eieiei.
Hast du es gesehen? Wer war denn das?
Du musst aber bitte aufpassen, nicht sowas einfordern, dann kriegst du nachher noch irgendwas zugeschickt. Stress mit deiner Frau.
Nee, wo war denn das? Letztens habe ich irgendwo einen Artikel gelesen. Irgendein Sänger, irgendeine Band, Rapper, ich weiß es nicht, hat alle jemals zu ihm auf die Bühne gesammelt, geworfenen BHs gesammelt und archiviert. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Musste ich herzhaft lachen, fand ich total witzig. Es gibt schon abgefahrene Fetische.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die langweiligen, einfachen Rapper, die sammeln ihre Festival-Halsbändchen, die Badges, mit denen sie rein und rauskommen. Und die coolen sammeln halt die ganzen Stofftiere und Slips und BHs und Stringtangers. Stringtangers lassen sich ja relativ leicht verstauen. Stofftiere schwieriger, würde ich sagen, an der Stelle.
Oh Gott.
Da muss die gute alte Stofftierpresse zum Tragen kommen, damit man das gut verstauen kann.
Ja.
Nee, okay. Komm, lass uns mal probieren.
Oh ja. Cheers. Stimmt, das ist ja nicht Slange, wir müssen jetzt Cheers sagen. Wir sind ja in den Südstaaten der USA.
Hm.
Abgefahrene Nase, ich traue mich gerade noch nicht. Trink du mal.
Der ist, glaube ich, sehr intensiv. Ich würde sagen, ja. der brezelt einem den ganzen Mund weg.
Ja, das ist für mich gerade, ich rieche dran und denke mir so, oh, eigentlich will ich nicht. Oh, Olli lebt noch. Sitzt noch da, spült ganz entspannt. Ja, der ist so intensiv schon in der Nase, so fett. Oh. Fast parfümiert auch.
Also da geht was. Der hat natürlich auch Alkohol. Kannst du probieren, aber der ist super intensiv. Der hat von allem zu viel. Der ist alle Regler aufgedreht. Der hat unfassbar viel Süße, der hat Eiche, der hat Frucht, der hat dieses Trockengefühl, obwohl der süß ist, dieses Speichelfluss setzt ein. Geht alles bei dem. Der kleistert alles zu. Ich habe das Gefühl, mein ganzer Mundraum ist eine, als hätte ich den immer noch im Mund.
Ja, und aber der Alkohol ist total entspannt.
Ja, der ist entspannt. Also das ist nicht so, der schiebt nicht so wie so ein Schotte mit 53,5.
Dafür hatte,
der,
davor hatte der ich 12 jetzt
Jahre
Angst.
Ist. Und nö, gar nicht.
Außerdem, ich habe das Gefühl einer Süßigkeit, und zwar ein Gummitierchen, das gefüllt ist mit Brausepulver. Das habe ich
grad. Brausepulver?
Kennst du diese Teile? Das sind so kleine Stangen irgendwie, und da ist so wie so ein Brausepulver.
Alter, ich kaufe meine, ich finde Ahoi-Brause so lustig, und deswegen kaufe ich für meine Kinder alles, wo Ahoi-Brause drin ist. Und es gibt mir mittlerweile sogar so Kaffeewaffeln mit Ahoi-Brause drin. Also wo nicht eine Haselnussschicht zwischen den Waffelstücken ist, sondern Ahoi-Brause in Cremeform und so. Es gibt Ahoi-Brause-Eis, es gibt, keine Ahnung, ich kaufe den ganzen Müll immer für meine Kinder, wenn ich das irgendwo sehe.
Naja, und da gibt es auch Gummitierchen,
und die gefüllt. Ich probiere das natürlich auch.
Alles für die Wissenschaft.
Alles für die Wissenschaft.
Ja.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wobei ich das jetzt nicht so als Brause verorten würde, sondern für mich ist das eher so dieses Pritzeln von der Eiche.
Ja, aber das in Kombination kann man das damit verbinden.
Nee, du, ich verstehe, also es ist ja so, wenn du hast ja eine Assoziation. Weiß ich,
dass es von der Eiche kommt.
Nein, ich meine das anders. Du hast ja eine Assoziation und für mich ist wahrscheinlich der gleiche Geschmack, hat eine andere Assoziation.
Mhm.
Und ich denke da eher so an so Kribbeln von dieser scharfen, leicht scharfen Eiche.
Okay.
Aber ja, spannend.
Ist mir zu aufgeladen in der Nase jetzt. Also nach dem Probieren ist er noch in der Nase, aber auf der Zunge ist er besser.
Also der hämmert hier rein, das ist ja unglaublich. Also Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall, also ich glaube, mehr Volumen kriegt man in so ein Destillat auch eigentlich gar nicht rein, glaube ich.
Also was geil ist, machst du ein bisschen Eis dran, dann hast du auch schon einen fertigen Cocktail.
Ja.
Portwein mit.
Das ist ja.
Ne, ich habe letztens immer mal, habe ich das erzählt, einen richtig leckeren Cocktail gemacht. Und es war im Endeffekt Bourbon, Portwein und richtig viel Angostura-Bitters.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Süßer Bourbon, süßer Portwein, Angostura-Bitters. Ja.
Und das richtig kalt runter.
Schön runtergerührt.
Dann auf frisches Eis drauf. Bombe. Irgendwas war noch dran, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es hat so gut geschmeckt.
Ahoi-Brause?
Herr Kapellmeister, ein Ausmarsch bitte.
Nein, aber du.
Irgendwo haben wir, glaube ich, so eine Applausfunktion hier gehabt.
Das müssen wir vorher prüfen. Dann drückt man jetzt nicht irgendeine Taste, bitte. Nicht, dass das hier nachher irgendwie ausgeht oder sowas. Okay. Bitte, bitte nicht. Nee, aber ja, interessant, spannend. Ist, glaube ich, nichts, was ich jetzt selber weiter trinken werde, sondern den werde ich mal so immer mal wieder irgendwie rausholen, wenn ich Leute
erschrecken will.
Nee, wenn ich Leute treffe, die Bock auf Garrison haben und da mal was, also wenn wir den Martin jetzt treffen würden, ne, oder so, dann, oder einen Jason oder so, Leute, von denen ich weiß, die haben da Ahnung. Das wäre, glaube ich, so mal so ein Ding. Aber spannend, du, vielleicht gibt's ja von diesen Estacado Casks auch ganze Abfüllungen, das weiß ich halt nicht.
Die gibt's auch in groß.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Hab ich nicht nachgeguckt. Ich habe ja versucht, diese Kiste anzulegen in der Base. Geht nicht.
Liegt daran, dass zwei Flaschen drin sind. Die gibt es aber einzeln.
Genau.
Du kannst beide Flaschen einzeln
genau. in der Base. Also das muss wohl relativ neu gewesen sein letztes Jahr und ich konnte das nicht als Set anlegen. Das fand ich ein bisschen schade
eigentlich. Das geht nicht. Nein, das lässt die Base nicht zu, weil es einzelne Flaschen sind. Sonst könntest du ja auch zum Beispiel diese Contrast-Serie von Tomatin damals und so weiter, wo du einmal PX und Oloroso in einer Packung hattest.
Genau, ich will nur sagen, eigentlich müsste man ja, wenn es Gebinde gibt, die sozusagen als Gesamt verkauft werden, die auch als Gesamt hinterlegen können.
Aber ich kann zum Beispiel auch nicht, ich habe einen, es war eine Geschenkpackung von Old Pultney, kennt ihr ja sicher alle. Old Pultney.
Oder Old Pultney oder Old Pultney.
Old Pultney.
Pultney.
Old Pultney. 12 Jahre ist der normale?
12 Jahre.
12 Jahre. So, und 12 Jahre, der war immer 12 Jahre 40 Volumenprozent, relativ wenig, ne? Bei dem 12-Jährigen.
Genau.
Und ich habe den
Kommt aber übrigens in Vergleichstastings immer sehr gut weg.
Ja. Aber ich habe den alten 12-Jährigen irgendwann mal in einem Whisky-Shop in Berlin gefunden als Geschenkpackung mit 2 Gläsern.
Der Tim war in Berlin.
Nee, ich hab das online bestellt.
Ach so.
Habe ich online bestellt.
Ich dachte, du wärst die ganze Strecke gefahren.
Nein. Nee, das habe ich online in Berlin bestellt,
ja.
in einem mehr oder weniger bekannten Online-Shop. Und da drin habe ich auch vorher nicht gesehen. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich dachte, geil, Poltene mit 2 Gläsern, schön für 34 Euro.
Mhm.
Fand ich in Ordnung.
Cooler Deal.
Cooler Deal. Und kam als 43% Flasche.
Doppelt.
Habe ich vorher noch nie gesehen.
Nee, würde ich auch sofort mitnehmen.
Habe ich vorher
noch nicht. Fände ich super interessant.
Schicke ich dir einen Link.
Okay, sehr gut.
Habe ich letztens irgendwo nochmal gesehen, hat irgendein Shop, ich weiß nicht, wo die herkamen, von was für einem Markt, für was für einen Markt die gemacht haben, weil die Gläser sind relativ hässlich auch. Deswegen, also das
könnte was für mich sein.
Genau. Nee, das heißt, also das Glas an sich ist kacke, weil das so ein, kennst du diese Tumbler, die so extrem billige Tumbler, so total dünnwandig.
Ja, wo man so denkt, das sind so Zahnputzbecher
genau,
eigentlich. Ne?
Genau,
so und das so Hotel-Zahnputzbecher.
Aber
so,
in den Tumbler halt wunderschön eingraviert, dieses Old Pultney-Schiff, dieser Kutter, der da überall drauf ist. So, und da ist so, scheiße. Ja, aber habe ich dann, wie gesagt, mitgenommen und dann war das 43 Volumenprozent Flasche und das war ganz geil. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. 40 Volumenprozente.
40 zu 43, genau.
Genau. Und das kann auf jeden Fall was sein. Da bin ich gespannt drauf. Können wir irgendwann mal machen. Wir haben Pultney noch gar nicht probiert hier.
Im Poddy?
Hm.
Oh, ich habe sehr schöne Single Casks noch da.
Wir haben einmal, glaube ich, von dir diesen Pultney probiert und es war dieser aufgeladene Sherry. Oder haben wir den mal so probiert? Nee,
den haben wir von dir probiert.
Nee, den aufgeladenen
Sherry. Das Pultney Single Cask? Das hast du dir, das haben wir uns beide bestellt. Ich habe meine Flasche noch, du hast deine aufgemacht und geteilt. Und wir haben dein Sample, also mein Sample, aber oder so, aber
ja,
das war Flasche, die Flasche,
die du organisiert hast. Du hattest mal für einen schmalen Taler so eine Standardabfüllung, die so extrem dunkel war, so extrem lecker, diesen Sherry Pultney.
Ah, okay, diese PX.
Ja.
Ah ja, okay, das war diese Literflasche, die habe ich bei Whisky Auctions.
Das war so geil.
Das war das eine Ding. Von diesen, ja, war so eine Travel Retail Segelflasche, genau.
Ja, genau.
1 Liter, 48%
ja.
Und dunkle Suppe und jung. Und
ja.
PX, das hast gerochen, sofort wusste ich PX.
Und dachte
ich
so, ja, geil. War nicht mehr, genau.
Aber wir hatten vorher schon mal ein Old Pultney, und zwar dieses aus England bestellte Single Cask.
Ja, stimmt. Habe ich noch zu Hause.
Ja, kann sein, weil wir haben mein Sample, haben wir hier im Podcast getrunken. Du hattest eine Flaschenteilung gemacht und ich hatte mir aber die Flasche auch bestellt.
Ja.
Also ich habe die Flasche noch irgendwo im Schrank. Die habe ich noch. 12 Jahre, auch dunkle Suppe. Aber ich habe auch eigentlich viel interessanter und geiler. Ich habe noch zwei alte Single Casks, 15 Jahre alte Dinger Bourbon. Habe ich noch da. Eins irgendwie ein 95er und eins ein 2000er oder 2001er.
Dann machen wir das so, nächstes Jahr, wenn mein Segelboot da ist, setzen wir uns aufs Segelboot und machen wir
ein Pultnäh-Tasting. Machen wir eine Pultnäh-Segelboot-Folge. Das wäre natürlich sehr geil.
Ja. Das machen wir.
Dann setzen wir uns einen Helm auf und trinken noch einen Highland Park.
Ein Helm?
Ja, Mann, so Wikinger.
Nein, dann nehmen wir eine Laubsäge mit. Machen Laubsägearbeit.
Zersägen wir noch ein Loch in einem Boot. Nee, das wäre nicht gut. Ich dachte, so auf dem Schiff kann man ja auch vielleicht mal irgendwie so Wikinger-mäßig, weißt du?
Das ist dann die nächste Folge.
Dann brechen wir irgendwo in irgendeinem Zeltlager von irgendwelchen Jugendlichen ein.
Ja, dem Schiff. Die Live-Erikson-Folge.
Geil. Sehr geil. Ja. Nee, das ist eine gute Idee.
Das machen wir. Hab ich Bock drauf. Das wird super. Und wir müssen auf jeden Fall, das Wetter hält noch, bis Oktober, wenn es wieder schlechter wird, eine Gartenfolge aufnehmen, du. Die Leute
lechzen danach. Nächste Woche Dienstag.
Nächste Woche Dienstag. Und da muss ich dann gleich mal nachgucken, warum nächste Woche, übernächste, wenn dann?
Übernächste bin ich, glaube ich, schon im Urlaub. So. Wir haben jetzt wieder 2 Wochen Ferien.
Ach ja.
Ihr Lieben, wir haben ein großes Problem.
Wir haben viel Urlaub.
Wir haben eine sehr lange Sommerpause gemacht und in Sachsen wurden die Herbstferien umgestellt und zwar von der zweiten Oktoberhälfte in die erste Oktoberhälfte. Wir haben quasi 14 Tage früher Ferien.
Das liegt daran, dass wir im kommenden Jahr mit den Sommerferien so zeitig dran sind.
Die Ferien wurden halt alle vorgezogen.
Genau.
So ab jetzt. Ja. Und deswegen ist der Zeitraum zwischen Sommerferien und Herbstferien gerade extrem kurz. Was für die Herbstferien ganz nett ist, weil man da halt vielleicht noch ein bisschen besseres Wetter hat als in der zweiten Oktoberhälfte. Aber nachteilig ist halt, wir machen 2 Folgen und dann sind wir schon wieder 2 Wochen nicht da. Deswegen müssten wir eigentlich nächste Woche eine Folge machen, damit wir sozusagen dann einen in den Ferien ausstrahlen können.
Ich kläre das
mal. Vom Ding her. Lass uns da mal in offline nach der Folge drüber sprechen. Sorry Leute, dass wir euch hier mit unseren Orga-Termin-Themen irgendwie.
Wieso, dafür ist der Podcast da.
Ach so.
Wir müssen Zeit effektiv nutzen. Ey, du hast mir vorhin Musik geschickt übrigens.
Ich habe dir Musik geschickt.
Unsere Playlist wird weiterhin gefüttert und Olli hat mir vorhin einen Track geschickt. Erzähl mal, was das ist. Solange schaue ich mal. Ich habe nämlich vorhin auch was gehabt. Ach, ich hab's schon, ja. Erzähl mal, was du draufpacken willst.
Pierre Cavalli. Also Pierre Cavalli ist ein Jazzmusiker, der, ich glaube, in den 20ern geboren, ich weiß es nicht ganz genau, aber ist schon irgendwie lange her, in den 20ern geboren und in den Ende der 50er angefangen hat, Musik zu machen und eigentlich berühmt geworden ist in der Zeit mit Quincy Jones und so Musik gemacht und der vor allen Dingen Mucke gemacht hat, die heute noch viel gesampelt wird in diesen Hip-Hop-Kreisen, so was damals so Jay Dilla, Madlib, dieses ganze Stone Throw Records Label hat da viel gemacht. Und also das ist, also Leute, die heiße, abgefahrene Sounds diggen im Bereich Hip-Hop, die landen auch bei Dingen, wo er mit Musiker war. Er hat nicht viel eigene Musik rausgebracht, gibt's nicht viel. Und es gibt eben 2014 ist so eine Compilation rausgekommen von ihm mit 14 Songs drauf. Die ist ziemlich gut. Und ich habe durch einen Zufall vor ein paar Tagen den Opener von dieser Playlist gehört. So in einer anderen Playlist irgendwo. Mhm. Habe ich bestimmt schon mal gesagt, Deine Homegirls ist so ein Hip-Hop-Podcast von 2 Mädels, ein Interview-Podcast. Sehr cool. Ich habe die Namen von den beiden jetzt nicht, aber die sind echt gut. Deine Homegirls. Und die laden halt immer irgendwen ein und dann spielen die immer auch Musik.
Ja.
Und zu diesem Podcast gibt es auch deren Playlist der Musik, die in dem Podcast spielen, nochmal nur als Playlist. Und die habe ich bei mir im Auto öfter laufen, weil das ist so viel Soul, aber auch ein bisschen Indie-Pop und so. Alles, was ein bisschen so irgendwie in Richtung, ja, im Großkosmos, Großraum-Hip-Hop geht, ohne jetzt Angst zu haben, mal auch in den Tellerrand reinzusliden. Sehr geiler Podcast, mag ich total gerne, höre ich mir super gerne an. Es sind halt zwei junge Mädels und die haben halt eine eigene eigene, ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile so jung sind, aber die sind halt nur aus meiner Sicht mit Ende 40 sind die jung. Und nee, ich glaube, die sind auch jung, aber keine Ahnung.
Irgendwie. Du bist ja noch nicht Ende 40.
Wahrscheinlich so Mitte 20 bis 30 irgendwie so werden die sein, keine Ahnung. Würde ich jetzt mal so denken. Und die sind aber cool sind, und es sind Leipzigerinnen.
Ja.
Also ich glaube, eine von denen wohnt in Berlin, aber sind eigentlich beides Leipzigerinnen. Okay. Und eine wohnt auch, glaube ich, in Leipzig. Coole Mädels, super, super Podcast, sehr sympathisch. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich höre die Musikplaylist im Auto und mir die Podcasts bei längeren Fahrten an, aber so wenn ich hier so durch die Gegend rolle, höre ich gerne die Mucke. Und weil es überrascht mich, ich mache mal auch so auf Shuffle und die haben ja hunderte Lieder da drin in der Playlist. Und da habe ich dieses Ding wieder gehört jetzt, vor ein paar Tagen.
Pusarinius.
Genau. Und ich kannte das und ich dachte, was ist das? Ne? Und hab so dann geguckt und dachte, Mensch, das ist doch der Pierre Cavalli. Sehr, total gut. Sehr cool. Weil eben mal bei einem, ich weiß nicht, Jay Dilla-Song oder irgendwas, ne? So, und dann guckst du Quincy Jones und dann hast du ja die ganzen. Ja, also bei der Verfolgung von woher kommt das Sample, was das im Song drin war und so, und dann landet man da automatisch öfters mal bei Pierre Cavalli. Und geil, ist ein sehr, sehr deeper, technisch total akkurater Song. Also tolles Teil. Deswegen der passt auf die Playlist. Wie die Faust aufs Auge.
Sehr cool. Ich würde auch was hinzufügen. Ich weiß aber nicht, wie ich den Namen aussprechen soll.
Das ist nicht schlimm, weil das geht mir bei Whisky eigentlich fast immer so. Ist es
Roseanne Murphy?
Roseanne?
Nee, wird R, dann ein O mit Apostroph, I-S, I mit Apostroph, I-N, aus Irisch, Roisin, geschrieben.
Gut, zu viele Apostrophe. Hat
aber, glaube ich, ja. Roseanne ausgesprochen, Roseanne Murphy, in Kollaboration mit DJ Kotze. Mal wieder.
Der Tim ist großer DJ Kotze-Fan.
Ja, bin ich wirklich. Und die haben zusammen ein Album.
DJ Cozy Coast.
Genau. Die haben zusammen ein Album rausgebracht. Und beziehungsweise er hat ihr Album produziert. Es ist tatsächlich ihr Album. Und das Album heißt You Knew. Und der Song, den ich draufpacke, der heißt auch You Knew. Also du hast es gewusst. Und unfassbar gut. So mein Late Summer Hit. Tatsächlich. Und wer sie vielleicht nicht kennt, es gab mal eine Band, die heißt Moloko. Und die hatten Hits wie zum Beispiel Sing It Back oder The Time Is Now. Oh, The Time Is Now packe ich auch gleich mit drauf. Los.
Pack's mit drauf.
Das ist geil.
Pack's mit drauf.
Jaus mit drauf. Los. So, dann haben wir wieder ein paar Songs. Genau, Moloko auch noch mit drauf gepackt mit The Time Is Now. Kennt eigentlich jeder irgendwo vom Hören her. Und wie gesagt, die Sängerin Roseanne Murphy hat ein neues Album rausgebracht, was ich ziemlich feiere. Ganz, ganz viele tolle Tracks da drauf. Ja.
Ihr Lieben, drei neue Songs für die heißen Texas-Nächte.
Oh, jetzt müssen wir noch irgendwas Texas-mäßiges drauf machen. Garth Brooks, Alter. Los geht's. Garth Brooks ist nicht nur ganz groß in Irland. Garth Brooks hat einfach mal, pass auf, ich war letztes Jahr in Dublin. Und Garth Brooks ist ein Typ, Country-Sänger, super, super bekannt. Und der, also vor allen Dingen in den USA, ne? Und aber auch weltweit so. Und der Typ hat einfach mal, ich glaube, 5-mal Dublin ausverkauft. So, wo sonst in Dublin, weiß ich nicht, Beyoncé und solche Leute da höchstens die Stadien mal platt machen. Und er hat irgendwie 3 Jahre lang gewartet, dass er die Erlaubnis bekommt, 5-mal zu spielen und nicht nur 2-mal. Und hat halt einfach, und die ganzen Leute sind mit Cowboy-Stiefeln und mit Cowboy-Hut durch Dublin gelaufen. Total verrückt. Und deswegen hauen wir hier noch für 2 Minuten, länger lasse ich es nicht drauf, drin, Garth Brooks mit rein. Und zwar mit dem Song The Dance, würde ich sagen.
Okay. Garth Brooks, das nehmen wir dann nachher wieder runter, ne?
Das nehmen wir wieder runter, weil das ganz schlimm ist, ja. aber das ist das Einzige. Ich hätte es auch irgendwie, was gibt's denn noch für crazy Country Music aus?
Ich hab lustigerweise mich auch mit, also nicht beschäftigt mit Country, sondern am Rande darüber gelesen, weil, George Harvey Strait. Ich muss jetzt nochmal eben kurz
nachgucken. Muss er sich so nennen oder was?
Hat George Harvey Strait ist auch einer der berühmtesten Neotraditionalismus King of Country Sänger, der bis 2015 26 Alben rausgebracht hat und 44 Singleplätze US Billboard Country Charts 1. 52 geboren, 71 Jahre alt geworden, ein Texaner. Und warum habe ich das gelesen? Weil der hat die Tequila-Marke Codigo.
Hau gleich drauf.
Siehst du? Geil. Codigo ins Leben gerufen. Ist im Übrigen ein Additive-Free-Tequila, aber leider kein guter Tequila. Ich habe den probiert. Ich weiß auch warum, weil der wird nicht in Kupfer gebrannt, sondern in Stahl-Destillationsapparaten. Und ich glaube, wenn man nur in Stahl destilliert und keinen Kupferkontakt des Destillats mit der mit dem Metaller, sondern nur mit reinem Stahl, dann es ist harsch, das ist, ich habe das probiert, es schmeckt halt sehr, sehr in your face, sehr sprittig. Hat mir nicht gefallen, aber es ist halt sauberer Tequila im Sinne von lange Reifezeit der Agaven und allem. Also kriegt viel Lob auch. Es
ist schon krass, was Kupfer macht.
Mir, ne?
Also überhaupt in der Herstellung von Spirituosen, dass dieses, ich glaube, man nimmt ja Kupfer, weil Kupfer so krass hochreaktiv ist.
Genau.
Das heißt, Kupfer freut sich, wenn dort ein paar andere Stoffe vorbeikommen und sagt so, geil, wir machen eine richtig fette Party, ich gebe dir ein bisschen was von meinen Sachen ab, ihr gebt mir ein bisschen was von euch ab, los geht's. Wir feiern eine dicke Party und dann kommt irgendwie was Leckeres bei raus. Und dass sich das so rausgestellt hat und deswegen auch die ganzen Brennblasen aus Kupfer sind und selbst wenn du hier in Deutschland schaust, selbst die Obstbrenner, die von außen irgendwie aussehen wie fucking Edelstahlbrennanlagen, die sind halt innen komplett mehrfach verschlungene Kupferwege gehen da lang, wo dann das Destillat sich seinen Weg sucht und dann dadurch eine riesengroße Fläche hat.
Das wollte ich nämlich sagen, selbst wenn du bei Tequila, gibt es auch einige, die ich sehr gut finde, Ocho oder sowas, die haben Stainless Steel Brennanlagen, aber die haben dann immer noch irgendwelche Copper Armaturen da dran, wo der Krempel nochmal irgendwie durchlaufen muss, damit der, und die sagen halt, das Zeug braucht Kupferkontakt.
Ja.
Ne? Ansonsten schmeckt das Destillat halt nicht. Ist zu scharf, ist zu sprittig, ist zu sonst, ne? Und das fand ich irgendwie interessant, weil, wie gesagt, ich habe diesen Codigo probiert. Ich habe eine Probe davon gehabt, von dem, ich glaube von dem Blanco, und hab nur gedacht, boah, ey. Also, ja, man schmeckt die Agave und so, aber super sprittig, hat nur 40% oder 38, glaube ich, sogar nur.
Ja.
Sogar noch weniger, ne? Aber hat voll reingehämmert und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und geguckt und so, ne, was machen die, ne? Und dann habe ich halt auch gelesen, oh, cool eigentlich. Keine Additives und so, ne? Super.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, dann. Also die haben den nicht schön gemacht, ne? Also hätten ja auch Zucker oder sonst was reinpacken können, damit der halt netter ist.
Ja.
Haben sie nicht gemacht. Und dann liest du halt dann irgendwie, ja, wirklich Stainless Steel only. Und dann kann ich mir erklären, woher das kommt. Aber wie gesagt,
ich weiß nicht, wenn die es draufschreiben, ob das ein Qualitätsmerkmal sein soll.
Nein, das haben die nicht draufgeschrieben. Das habe ich in so einer Datenbank gefunden,
okay.
Dass die nur Stainless Steel brennen.
Ja.
So, ne? Und dann konnte ich mir zumindest für mich herleiten, warum der halt dem so ein bisschen der Zauber fehlt.
Ja. Ist halt die Frage, mich würde auch mal interessieren, wenn man jetzt, es gibt ja so Köche und so weiter, die dann mit Kupfer Töpfen und Kasserolen und so arbeiten.
In Frankreich vor allen Dingen.
Genau. Ob das wirklich so eine krasse Auswirkung hat oder vor allen Dingen auch in der Herstellung von Süßigkeiten, ne? Mhm. Wenn du das anguckst, so diese, wie nennt man, Bonbon-Manufakturen und so ein Kram oder Schokolade und so weiter, die nutzen ja alle Kupfer. Ob dann das Zeug halt auch, habt ihr festgestellt, haben ja, schmeckt halt einfach geiler, deswegen lass mal Kupfer nehmen.
Also ich glaube, in dem Fall, wo du Materialien, Ressourcen hast, die halt stark reagieren auf ihre Umwelt, spielt das schon eine Rolle, ob das auf Stahl liegt oder auf Kupfer oder auf irgendwas anderem. Das, glaube ich, spielt schon eine Rolle, sonst wird es ja bei der Destillation auch keine Rolle spielen und Alkohol reagiert halt eben intensiv auf das Metall, ne? In der Destillation. Also wie gesagt, spannendes Thema. Ich bin weit weg von Know-how. Ich habe mir das nur so zusammengereimt und finde das aber relativ schlüssig, weil George Strait macht eigentlich Straight Tequila ziemlich gut.
Ja.
Also keine Zusatzstoffe. Aber leider, sorry Georgie, schmeckt nicht.
Tut mir leid. Sorry. Aber wo wir gerade bei Kupfer sind, ich habe mal...
Codigo ist übrigens auch nicht billig, kostet zwischen 60 und 90 Euro so eine Flasche. Je nachdem, was für eine Qualitätsstufe du nimmst, ne? Das ist auch eher Upper Class vom Preis her.
Ja.
Von daher muss man nicht unbedingt. Nur falls jemand mal davor steht.
Ja. Aber wo wir gerade bei Kupfer sind. Ich habe mal in einer Wohnung gewohnt.
In der Wohnung?
Hier in Leipzig im Westen. Mhm. Und wir haben von meinem Papa damals, wir waren noch Studenten, und haben einen neuen Geschirrspüler geschenkt bekommen.
Ja.
Und wollten ihn anschließen. Und unser Eckventil, so nennt man das, in der Wand, hatte nur einen Ausgang, und zwar für den Wasserhahn in der Küche.
Ja.
Das heißt, wir wollten das Eckventil wechseln zu einem Eckventil, was zwei Ausgänge hat für Geschirrspüler und auch den Wasserhahn.
Also du meinst sozusagen, das, was
aus der Wand kommt.
Der Siphon, der unterm Waschbecken hängt?
Nein, oder? Das Eckventil ist das, was aus der Wand kommt, wo der Wasserhahn dran ist, der quasi zum eigentlichen Wasserhahn geht.
Also du wolltest den Zulauf von Wasser, nicht den Ablauf. Sorry,
genau, das ist der Zulauf, das, okay, Eck, das heißt Eckventil, weil, okay, es halt um die Ecke geht und,
okay, ne,
da wird der eigentliche Wasserhahn angeschlossen, der Zulauf, genau. Mhm. So, und eigentlich überhaupt kein Problem, ne, drehst das Ding ab mit einer Zange und wechselst das, schraubst wieder dran, zack, bumm, hast du den doppelten.
Genau.
Vorher Wasser abgestellt, alles super. Bis uns aufgefallen ist, dass beim Abdrehen es auf einmal Klack machte und wir auf einmal ein Kupferrohr in der Hand hatten. Da hat man die Wasserleitung in diesem Haus bei der günstigen Sanierung des Hauses in den 90ern einfach mit Kupferrohren ausgestattet, was ja ganz gut ist, besser als Blei, und hat die wahrscheinlich nicht richtig gut verlötet. So, und es ist uns aus der Wand 30 Zentimeter Kupferrohr entgegengekommen und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Also sind
das heißt, der Wasserstopp ist ja auch nicht mehr da. Es läuft halt Wasser raus, ne?
Ist nicht. Wir hatten das Wasser abgestellt an anderer Stelle.
Im Haus, okay.
Ja, das ging, genau.
Okay.
Aber wir hatten auf einmal 30 Zentimeter Kupferrohr an der Hand und wussten nicht, was wir da rankriegen. So, also wir natürlich ganz schlau gewesen. Auf der anderen Seite war das Badezimmer mit, es war eine Leitung quasi auch für das Badezimmer. Auf der anderen Seite hat sich dann in der Wand geteilt. Und dann haben wir die Waschmaschine weggeschoben. Haben mit einem Schweizer Taschenmesser die Fugen im Bad der Fliesen aufgekratzt und dann mit dem Schweizer Taschenmesser, das hatte auch eine Säge dran, das aufgesägt, dahinter war Gipskartonwand, und haben uns quasi ein 40x40 Fenster in die Wand reingesägt und haben dann gesehen, okay, krass, war wirklich so, wie wir gesagt haben, da ist das Kupferrohr einfach abgebrochen, ne, weil weich auch.
Ja klar, wenn du da rumrückelst,
das, ja, wir haben aber einfach, dünnes natürlich mit der, ja, Rohrzange wollten wir das Rohr lösen, und anstatt sich das Rohr zu lösen, haben wir das Rohr rausgeholt. Ja, und da haben wir dann angefangen dort, die Wand war gefüllt, es war eine hohle Wand, die Wand war gefüllt mit den Rohren, und aber um sie irgendwie, weiß ich nicht, weiterzufüllen, hatten dort Zeitungen reingestopft, bis oben hin. Ja, und man muss ja aber, wenn man Kupferrohre miteinander verbindet,
also
muss
brandschutztechnisch man, eine super Idee, Zeitung in so einen, ja, Schacht zu packen.
Genau.
Ne?
Das sowieso
in so einen Anzündkamin.
Das heißt, wir haben extrem viel Zeitung da rausgeholt, weil Kupferrohre verbindet man, indem man Muffen über die zwei zu verbindenden Rohrstücke legt und die dann verlötet mit einer Lötlampe, also mit einem Bunsenbrenner im Endeffekt, ja. Ja, und das halt mit einer Wand voller Zeitung, das war eine Aktion, sage ich dir. Da haben wir einfach nur, es war eigentlich gedacht, 10 Minuten Eckventil wechseln. Es hat dann wirklich, ich glaube, 6 Stunden gedauert, bis wir mussten dann zum Baumarkt fahren, mussten ein neues Rohr kaufen, mussten das Lötzinn kaufen, mussten einen Bunsenbrenner kaufen, mussten dann aber auch gleichzeitig neue Fliesen kaufen, weil wir die Fliesen ja rausgeholt hatten, mussten die Wand neu verputzen. haben das alles wieder eingesetzt, und es hat funktioniert.
Ich glaube, ich habe dir ja mal, habe ich das hier im Podcast erzählt?
Verrat das ja nicht dem Vermieter.
Nee, aber habe ich das erzählt, dass ich Mitte der 90er in so Hausentkernungen gearbeitet habe, mhm, und sowas? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast war oder dir so mal erzählt habe. Genau, haben wir Häuser entkernt, auch bar jeder Sicherheit und allem. Ganz, ganz schlimm. Öfen abgetragen ohne Atemschutz.
Geil.
Wir sind auf dünnen Latten, wo keine Böden mehr in den Häusern waren, sozusagen balanciert mit Eimern links und rechts in der Hand über diese Latten, die sozusagen, wo das 10 Meter runterging.
Arbeitsschutz geht jeden an.
Genau. Und es war aber damals so üblich. Und weil unser Chef gesagt hat, nee, wir haben immer gesagt, wir müssen die ganzen Rohre, die ganzen Eimer mit dem Schutz so weit lange runtertragen. Sagt er, nee, hier so eine Eimerrutsche viel zu teuer. Ne, lauf da mal lieber den ganzen Tag hoch und runter, ne? So.
Cooler, lässiger, ne? Typ.
Und genau, aber genau in dem Habitus haben die auch saniert. Ne? Ich werde das nie vergessen, da war ein Riesenloch. Also wir waren auch mal bei so einem Sanierungsprojekt als Handlanger eingeteilt. So, ne, da wurde halt saniert. Magdeburg-Buckau, so ein Arbeiterviertel, das waren so 3, 4, 5-geschossige Häuser, die wurden halt alle irgendwie schnell saniert. ne, idealerweise viel, viel dicke Raufaser dran, dass man, dass der ganze Müll irgendwie zusammengehalten wird, den man an die Wand geklatscht hatte. Und da war es tatsächlich so, da haben die dann irgendwas noch verlegt oder neu gemacht oder irgendwas. Und dann hieß es, ja, ihr macht jetzt mal bitte alle Löcher zu. Ne, und da war so, es war wirklich ein Riesenloch, das war so einen halben Meter groß in der Wand. Ne. Dann hatten wir aber eigentlich nur so ein bisschen Spachtelmasse, um so, sag ich mal, so, ja, so glasgroße Löcher zuzumachen. Ne?
Ja.
Also das war jetzt, wir hatten keinen Beton irgendwie oder irgendwas, mit dem man so richtig die dicken oder richtigen harten Putz, sondern wir hatten so ein bisschen Spachtelmasse halt für diese kleinen Löcher. Und dann meinte der, ja, mir scheißegal, dann macht ihr das eben mit dem Zeug zu und so, ne? Und da, da weiß ich genau, wenn da ein Nagel reingehauen wird, dann platzt da hinten so ein Meter, so ein Durchmesser halber Meter, platzt da halt hinten alles weg, ne?
Kannst ja dann mal Mieter in Rechnung stellen.
Und ja, das wurde halt so gemacht, ne?
Ja,
da
klar.
Die hatten, ach nee, Material haben wir nicht da, Klatsch, irgendwas anderes.
Ich habe hier in einer Wohnung gewohnt, da waren
Raufaser drüber, fertig.
Ich habe hier in einer Wohnung gewohnt, da waren die Wände zu dünn für die Türzagen. Weißt du, was sie gemacht haben? Ja, haben einfach die Wände mit Styropor gekürzt? Verkleidet. Achso, nein, okay. Die haben einfach Styroporplatten an die Wand geklebt, damit die Wand dicker ist. So, das hatten, wollten wir an die Wand, das war die Flurwand, wollten wir eine Garderobe anbringen. Ja, mach das mal, auf Styropor eine Garderobe für Jacken anzubringen. Geht richtig gut.
Also Styropor im Innenraum ist natürlich aus vielerlei Gründen eine Katastrophe.
Ja,
ne?
Also muss man, was hier auch, wie gesagt, überhaupt los war,
ja, bei mir
Vogelwild,
war das,
Vogelwild.
Also, das war so, um die Abiturzeit rum, ein bisschen davor schon, da sind wir noch zur Schule gegangen, also 95, 96 war das. 96 habe ich Abitur gemacht. Das war so, 96 habe ich dann auch Zivi angefangen. Also die Jahre 95, 96 waren die Jahre, wo ich da in dieser Zeit da gebufft,
stabil war
gebufft.
Ich, da war ich zweite und dritte Klasse.
Ja, genau, da haben wir Häuser entkernt und an diesen lustigen Sanierungen. Ja,
warst du 17, 18?
Ja, es war so Abiturzeit, kurz davor, genau. Wie ein, zwei Jahre davor.
Da war ich zweite, dritte Klasse.
Genau, und da brauchte man Kohle und dann ist man halt immer irgendwie ein bisschen arbeiten gegangen.
Ist ja geil, hab ich auch gemacht.
Ferien und sowas. Nee, ganz, ja, ganz normal. Und es war auch cool. Und wie gesagt, damals war das halt easy auch. Da gab es halt, da kannte man irgendwen, da ist man hingegangen, da hat man einen Tag gearbeitet, dann hat man die Hand aufgehalten, hat sein Geld gekriegt. Oder ist dem Geld hinterhergelaufen.
Ja.
Hatten wir natürlich auch, ne, dass unser... unser Auftraggeber ein bisschen klamm war und dann ist der immer so schnell verschwunden, bevor man sagen konnte, hier, wir kriegen noch Geld und so. Das war so, also irgendwie war es auch aus heutiger, damals haben wir natürlich gekotzt, ne? Ja. Wie, der ist schon wieder weg, oh, der hat schon wieder betrogen, ne? Morgen muss das Doppelte zahlen, wir müssen aufpassen, ne?
Die zieh mal ab, Junge.
Wirklich, nee, das war.
Hast du mir jemanden abgezogen?
Nein.
Hast du mir eine Jacke abgezogen?
Nein, ich habe keine Jacken abgezogen, ich habe sowas nicht gemacht.
Das ist kein Gangster?
Kein Gangster, nee. Ich war ein ganz braver Typ. Ich habe das auch ehrlicherweise aber auch nicht für nötig empfunden, Leuten was wegzunehmen. Mir war es lieber, wenn wir gearbeitet haben, dass ich auch mein Geld bekommen habe. Das fand ich irgendwie wichtiger.
Das wäre ja ehrlich.
Ja, yeah, also es wäre ehrlich und ich glaube, der hat sich an uns eh eine goldene Nase verdient so und von daher, der hat bestimmt hier das Dreifache kassiert von unserem Lohn. Und wir mussten unsere Kohle noch hinterher rennen. Aber es war, wie gesagt, das war auch alles... alles verrückt. War einfach eine verrückte Zeit. Heute kann man drüber lachen. Damals war es natürlich alles nicht so lustig.
Was jetzt mir gerade einfällt?
Nee.
Wo wir noch gar nicht geredet haben?
Nee.
Wir waren doch letztens mal in dieser Craft Beer Bar.
Ja, stimmt, da haben wir noch nicht drüber geredet. Also ich habe da schon zwischendurch dran gedacht, aber es hat halt nicht in unseren Flow gepasst.
Aber das ist mir gerade eingefasst. Ist mir gerade wie...
Bei baufälligen, sanierungsbedürftigen Häusern fällt dem Tim die Craft Beer Bar Dr. Hobbs ein. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht, ist halt ein schöner Altbau. Ist
ein schöner Altbau und schön.
Ja. Der ist urig.
Aber, ja.
Aber nicht im negativen Sinne urig, sondern im okay Sinne.
Nee, super. Ja. War ein schöner Abend.
Boah, ich habe zu viel getrunken, eindeutig. Aber ich habe mich auch total gefreut. Also ich war so hyped und so habe ich mich so gefreut. Also
ich glaube, ich kam da rein und habe Olli gesehen und er hat, wie nennt man es, gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Das ist der Ausdruck.
Wahrscheinlich aus mir selbst geleuchtet. Nein, also Hintergrund folgendes, das habt ihr, glaube ich, gar nicht mitbekommen, weil die Sommerpause, die erste Folge, das hat sich alles
überschnitten. Ich habe ganz viel Social Media Arbeit geleistet.
Ja, der Tim war auf Social Media sehr aktiv. Wir haben in Leipzig im Dr. Hobbs haben wir die Deutschland-Tour von Tüwiski gestartet für dieses Jahr. Das war sozusagen der erste Stop auf dem Weg zum Whisky-Herbst in Berlin. auf einem Donnerstag, also Whisky Herbst war Freitag, Samstag, Sonntag, glaube ich. Und Donnerstag sind die auf jeden Fall dann hier am Abend in Leipzig angekommen. Und ich hatte mit dem Franz, dem Inhaber vom Dr. Hobbs, organisiert das Tür-Whisky, nämlich der Jakob. Und wie hieß sein Kollege nochmal? Weißt du das noch? Ein Deutscher auf jeden Fall, den der Jakob sich rangeholt hat als Däne, um in Deutschland. Christian? Ich glaube, irgendwas mit C, ne? So ein Christian oder so ein Carsten? Nee, ein Christian. Ich glaube ja ein Christian. Ich glaube, du bist nicht so weit weg. Auf jeden Fall, die waren zu zweit, sind die zugekommen und haben halt vor allem der Jakob Stjernholm, Mitinhaber dieser Distillerie, haben die dort ein Tasting abgehalten, was absolut fantastisch war. Und haben 7 Destillate ausgeschenkt. Wir haben leckeres Bier getrunken. Es war einfach ein wunderbarer Abend. Es war richtig heiß.
Ne? Oh, also ich kam vom Elternabend aus der Schule meiner Tochter dahin gedüst. Ich habe erst mal eine halbe Stunde lang gebraucht, um mich zu akklimatisieren, weil es so unfassbar warm war. Und dann gab es gleich, also das muss ich schon sagen, auf dem Donnerstagabend 6 fast starke Whiskys.
7
fast starke Whiskys war schon eine Ansage.
Und 2 Bier. War im Ticket inklusive.
Und zwei Bier, die aber auch nicht irgendwie 4% hatten.
Nee, du durftest dir selber aussuchen. Also du konntest ja auch einen Pilz nehmen oder sowas, ne? Aber du konntest halt auch was, also es war free. Ne? Du konntest dir aus der Karte von 4 Euro bis 9 Euro dir ein Bier aussuchen. Ne? Also das fand ich sehr, sehr gut, sehr cool und sehr fair vom Franz. Der Punkt war, 19 Uhr sollte das Tasting losgehen am Donnerstag. Ich glaube, 20 Uhr ist der Jakob irgendwie eingetrudelt, weil der kam direkt aus Dänemark. Und der Jakob hatte dem Franz vom Dr. Hobbs versprochen, ich bringe dir dänisches Bier mit. Mhm. Und zwar hatte der gesagt, ich kann das und das und das mitbringen und ich schreibe dir dann eine Rechnung dafür. Und der Franz hat gesagt, okay, ich habe Bock auf das und das. Und das eine war Tisted Brückhus, das ist sozusagen vom Thü die Nachbarschaftsbrauerei, wo mit denen die schon seit Anbeginn zusammenarbeiten, ne, wo die früher gemeischt haben, also sozusagen deren, und davon das Standard IPA, glaube ich, war das. Und oder war das ein Pilsener? Ich glaube, ein Standard Pilsener war das. Relativ nah am normalen Bier, aber mit so einem leichten Spin. Ich fand das super. Und das zweite Fass war halt aber Gamma irgendwas. Das ist so eine Starcraft-Bude in Dänemark, die ist sehr bekannt. Franz kannte die sofort. Geil, ich komme an Fass Gamma ran. Will ich haben. Und Double IPA oder irgendwie sowas war das. Und wegen diesem Gamma-Bier musste der das hat der Jakob leider nicht vor Ort gekriegt. Da musste dann nach Aarhus nochmal einen Umweg fahren. Und ich habe dem dann
nach ruft, Aarhus, das sind ja 300 Kilometer.
Und keine Ahnung, wie der Umweg gefahren ist. Der hat auf jeden Fall, hat er dann geschrieben so, ja, ich komme irgendwie später, wir mussten nochmal einen Umweg fahren und so. Ich hoffe, wir schaffen 7 Uhr. Wir hatten eigentlich wollten die 15 Uhr hier sein, oder 16 Uhr. Nee, 16 Uhr wollten die hier sein. Und dann hatten die Stau und weiß der Geier was und so. Und in Hamburg lagen die irgendwie, standen die da irgendwie eine Stunde rum. Und dann kam der halt nicht, ne? Und dann haben wir also hinterher geschrieben, ja, sorry, ich bin 20 Uhr da. So irgendwie, ne? Und was jetzt aber insofern gar nicht so schlimm war, weil alle Leute sind irgendwie reingekommen um 10, also wirklich kurz vor 7 waren irgendwie quasi fast alle da, bis auf Tim, der kam ein bisschen später. Mein kongenialer Podcast-Papa musste ja noch zum Elternsprechtag, ja, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja.
Und deswegen bist du ein bisschen später gekommen. Aber das war ja so nicht schlimm, weil als du dann da warst, war das Tasting 3 Minuten am Laufen. Du bist reingekommen und der stand wirklich 3 Minuten oben. Und von daher hat es super gepasst. Und es war so, wir standen dann das Dr. Hobbs hat draußen so ein paar Tische. Wir haben uns drinnen ein Bier geholt. Einer von den Teilnehmern hatte gerade sein Stork Club Private Cask gemoppelt bekommen. Nee, nicht von uns. Achso, ja genau, Matze, aber nicht unser Matze.
Nicht der Matze, aber genau. Auch Matze.
So, und der hat dann irgendwie da eine große Runde hatte eine Flasche für den Abend zum Vertrinken mit, irgendwie quasi. Hat dann da groß ausgeschenkt.
War das gut? Ich habe es nicht probiert. Er hat gesagt, hier, er hat noch was für mich.
War super, also ich fand das super lecker. War ein Rotwein, also ich glaube spanischer Rotwein. Fasslagerung, Und er hatte einen Share runter verdünnt auf 46 oder auf 48 und einen Share eben halt in Fassstark und er hatte diese verdünnte Variante dabei. Also ich fand den super lecker.
Fällt mir das gerade wieder ein. Stork Club heißt in den USA Stork House, weil es in New York einen bekannten, sowas wie Studio 54, sowas in der Richtung Club gab, der Stork Club hieß. Ja. Nur am Rande.
Am Rande.
Kleiner Side-Fact.
Auf jeden Fall war das so, wir haben dann, es hat ein bisschen gedauert und dann kamen die an, wir haben uns erstmal alle irgendwie geherzt, ne, begrüßt, gefreut. Ich habe dann denen geholfen, den ganzen Kram, Fässer mit Franz in den Keller gebracht und sowas. Ne. Im Übrigen ist auch mal interessant, den Fasskeller beim Franz zu sehen.
Steht da Bier?
Da steht Bier und das ist vor allem alles ultra eng und also da gibt es keinen Quadratzentimeter freie Fläche. Also ich weiß, warum der Franz so ein schmales Kerlchen ist, weil der muss da jeden Tag hin und her laufen. Das fiel mir mit meinem ausgeprägten Kreuz und Bierbauch schon ein bisschen schwieriger, mich da durch die Gänge des Kellers zu drücken. Auf jeden Fall haben wir dann zusammen da die beiden Fässer runtergetragen und die auch Franz hat den angeschlossen und dann gab es halt quasi zu diesem Abend er hat gesagt, 10 Minuten müssen die stehen, damit die sich ein bisschen beruhigen und dann können wir die anzapfen. Und dann gab es halt quasi dänisches Bier, Tübier.
Ich habe das Bier probiert, das war geil. Ich habe aber nur eins probiert und ich glaube, das war dieses.
Das Gamma bestimmt probiert. Das Krassere. Das eine war nah an einem Pilz.
Ich glaube, ich habe das nah an einem Pilz probiert.
Ich fand das super.
Das war
super
unfassbar lecker. Gut. Ja, das war richtig lecker, erfrischend, nicht irgendwie abgefahren, krank. Anders, das war einfach süffig, lecker, frisch, total frisch, genau. Ja, ich erinnere mich. Davon habe ich auch 2 getrunken, das war gut, das stimmt. Ich muss dann relativ zeitig leider gehen, aber das Tasting hat Spaß gemacht. Ich meine, wir kennen es ja von den Online-Tastings, von daher nicht viel Neues inhaltlich, aber war einfach schön, die Leute zu sehen. Ich habe immer mehr Leute, die ich kannte, dann entdeckt. Also diese ganze hintere Sitzbank war ja im Endeffekt Homies vom Leipziger Whisky-Stammtisch. Hast du gut Werbung gemacht, Olli?
Ja, natürlich, klar. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen verantwortlich gefühlt, dass wir das einigermaßen voll kriegen. Wir waren so irgendwie, ich glaube, 13, 14 Leute. Fein, ich hätte gern 20 gehabt, aber gut, das ist in der Woche fast Stärken-Tasting. Boah. Ne? Und dann unbekannte Distillerie.
Noch.
Ja, Master Distiller da, den werden wir auch nicht nochmal kriegen, ne? Also muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist, glaube ich, war jetzt one in a lifetime, aber ist auch gar nicht schlimm. Ich wollte das auch einmal so haben, habe mich da sehr gefreut. Der Jakob hat dem Franz hat sozusagen einen Karton mit sozusagen besonderen Bieren mitgebracht.
Ach cool. Also
alles einzelne Büchsen, hier eine Büchse da. Ja. Da haben wir mit dem Brauhaus zusammengearbeitet. Hier haben wir haben die ihr Bier im Tüfass gereift. Der Franz hat so einfach für dich, ne, zum Probieren, also nicht zum Verkaufen.
Ist aus allen Wolken gefallen.
Ja, der hat sich total gefreut, also wirklich, hat sich total gefreut.
Ne? Ach schön.
Es war wirklich richtig gut und von daher war das echt toll und dann war der Abend war nett und aber wie gesagt, ich hatte, war schon echt euphorischst, bevor das Tasting losging, dann halt 7 Fassstärken plus 2 Bier plus, ne? Und am Ende hat der Jakob gesagt, hier, wer Bock hat, trinkt weiter, ist alles offen. Ja, das war ja auch noch.
Und da war ich schon lange weg.
Da warst du schon lange weg. Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin da heftig schlaggeseitet nach Hause gegangen, aber war super schön. Also war ganz toll. Nächsten Morgen habe ich gedacht, so als ich um 6 Uhr hier mal den Wecker geklingelt hat. Ne, ging halt alles nicht so lange. Ne? Das ist ja dann auch nicht bis 3 Uhr morgens, ne? Aber ist halt hart, wenn der Abend auch heftig ist, am nächsten Morgen aufzustehen. Von daher, aber war fantastisch. Also Tü-Whisky, ich kann das, also auch das Line-Up, ne, diese ganzen Sachen, die der hat. Die Leute sind halt, da saßen auch Menschen, 2, 3, die sich mit schottischen Destillaten sehr gut auskennen. Und die haben gesagt, Alter, was ist das? Die waren wirklich, die konnten das nicht einordnen, nicht für sich sofort verpacken. Aber es war echt spannend.
Ja, ist ja auch so eine Sache, ne, bei Tür, also du musst schon offen sein, wenn du das probieren willst. Wenn du jetzt irgendwie willst, dass jemand da ist, der stringent irgendein krasses Konzept verfolgt, bist du an der falschen Stelle. Die sind immer noch so krass am Ausprobieren und haben so viele Ideen im Kopf. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, ja, okay, wir wollen das, das und das und wir machen das auch genau so. Die probieren ja Fässer verschiedener Weinarten aus, die probieren verschiedene Getreidesorten im Allgemeinen aus.
Getreide ist vor allem das Thema,
die,
ne?
Die sind ja sowas von experimentierfreudig gerade noch und da muss man Bock drauf haben. Wenn man da sagt, na gut, ich erkenne da jetzt kein Konzept, dann bist du an der falschen Adresse.
Ja, also Konzept ist halt High Proof, Konzept ist eigene Gerste, Konzept, ich meine, also die haben, ja, es ist ja viel Konzept da, aber es ist halt kein schlüssiges Line-Up-Konzept, ja, im Sinne von, wir haben hier die, den Standard, den Standard, den Standard, hier mit Alter und so. Wie man das von Schotten kennt, haben die nicht. Aber die sagen auch, wir geben einen Fick drauf, wir sind halt keine Schotten. Wir sind Dänen und wir machen hier unser Ding. Und aber ich, wie gesagt, mir gefällt es riesig und ich bin da auch total begeistert. Weiterhin und Fanboy und von daher, wir reden immer viel über Tü hier, ne? Aber es ist, lässt sich ja auch nicht vermeiden, wenn wir hier in Leipzig, wenn wir die in Leipzig mal holen hier und wie gesagt, der Jakob persönlich kommt, das war mir natürlich auch natürlich auch ein echtes Fest, ne? Dass ich die herbekommen habe, dass es geklappt hat, dass wir die Bude einigermaßen voll hatten und so, ne? Das ist ja alles auch nicht selbstverständlich. Von daher hat mich das sehr gefreut. Dem Franz, der hat immer nur gesagt, ey Oliver, du brauchst nicht zu bedanken bei mir. Mir macht das total Spaß. Ich habe hier Fun. Ich lebe für sowas. Ne? Von daher. Und wie gesagt, der Franz hat eine Schachtel voller Bier gekriegt. Der war sowieso, das war so unerwartet. Ja. Ne? Hat der Jakob ja vorher nicht gesagt, der bringt was mit. Ne? Sondern ja, der hat da irgendwie so zwei Hände voll Dosen und Flaschen und so mitgebracht. Da hat der Franz sich sehr gefreut.
So schön.
Als Fanboy schöne, von Bier.
Schöne Geste.
Ja, genau.
Denn ansonsten gab es irgendwie in letzter Zeit noch irgendwas Abgefahrenes, Whisky-mäßiges. Mir ist nichts aufgefallen. Ja, es gab diese Artback-Abfüllung. Hm. Es gab ein paar schöne Sachen von Signatory, die rausgekommen sind.
Der Signatory ist momentan sehr aktiv, finde
ich. Also ich besuche immer noch, wenn jemand irgendwo diesen scheiß Glen Grant 21 Signatory fast stark sieht, aus der Silberdose, für 99 Euro, schickt mir 10 Links, ich nehme 12 Flaschen.
Der war wahrscheinlich 5 Minuten verfügbar. Ne?
Hm, das ist richtig sinnlos. Geht mir richtig auf die Nerven, dass ich bei sowas immer so langsam bin. Ja, aber da gab es noch einen, gibt es ja jetzt noch so diese Orangen, diese Signatory Vintage Abfüllung tatsächlich. Gibt es einen Jura, gibt es einen Karl Ila aus 1997, 10 Jahre alt. Da hat auf jeden Fall der André Haberecht schön in den Lagern von Signatory gekramt, das schön für Kirsch abfüllen lassen, weil das sind alles Sachen, die tatsächlich keine Daten drauf haben. Da stehen wirklich nur die Jahreszahl, also die Alter drauf. Also 10 Jahre, ich glaube, so ein paar Online-Shops.
Der Krempel ist schon länger gebottelt, der liegt da irgendwo rum.
Die haben die nur gerelabelt. Das war alles fertig gebottelt. Die haben die nur neu gelabelt für Kirsch und fertig, bumm. Und aber auch so kam da gerade, also aus der Richtung kommt gerade Wahnsinn, also auch diese ganzen Edradour und Balachin Abfüllungen, die gerade nach Deutschland gekommen sind, aus den verrücktesten Fässern wieder. Alles sehr, sehr interessant. Aktuell für meinen Geldbeutel irgendwie ein bisschen zu intensiv mit 200 Euro pro Flasche.
Der 19-jähriger Balachin im Burgundikas,
genau,
199 oder so.
Ist dann mir alles ein bisschen zu... Ja, also verstehe ich schon, ist auch sicher sein Geld wert, aber ist für mich gerade kein Thema. Thompson Brothers haben wieder ein Batch rausgeschickt von dem hier TB bla bla bum bum Blend. Gibt's wieder für diesmal, ich glaube, 39 Euro oder so.
Ja, 40 Euro.
Ja, habe ich jetzt gesehen, kam wieder ein bisschen was rüber. Das hatten wir in der letzten Folge mitbenannt als Bang for Your Buck.
Bang for Your Buck, genau.
Da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen, das ist super interessantes Ding. Und gab es sonst noch was? Es gab wieder ein neues Batch vom Secret Space Site 2000 und lass mich raten, was war das? 2007? 2005? Der McAllen M, den du auch hast, Signatory Vase.
Ja, der ist jetzt nochmal für 200 rausgekommen.
Genau, ist jetzt nochmal für 200 rausgekommen. Ich hätte ihn jetzt haben können für 170 war mir immer noch zu viel.
Ich habe den für 150 in der ersten Rutsche
genau, mitgenommen. Den hätte ich gerne genommen. Dann für 150 hätte ich ihn jetzt ohne mit der Wimper zu zucken genommen, aber das war mir dann irgendwie...
Ich sag mir heute auch wieder, also ich habe mir den jetzt gekauft, jetzt steht er da irgendwie rum, war auch schon Quatsch eigentlich. So eine
Sinnlosflasche eigentlich, ne?
Ja, also die ist gut, die wird man auch sofort wieder los, ne? Also wenn ich die jetzt irgendwie nicht mehr haben möchte, dann kann ich die jemand für die Kohle sofort in die Hand drücken, die wird er nehmen. Aber ich habe mich jetzt auch gefragt, brauche ich die, mache ich die irgendwie auf? Wir werden sehen. Vielleicht ist mal irgendwie so ein Grund, einen High-End-McKellen irgendwie jemanden in die Hand zu drücken, weil das ist es. Das ist ein sehr guter McKellen. Ich habe den probiert.
Ich habe
Ich habe
in 3 Wochen Geburtstag.
Ja, ich weiß, Tim. Das muss ich mir nur schwer überlegen.
Ja. Ansonsten, ja, so ein paar Sachen. Du hast letztens ja schon davon erzählt, dass der Artback, was war es, 17 wiederkommen soll. Aktuell ist der 19-jährige.
Hab ich aber nicht wieder gehört, was von.
Du hast jetzt noch einen Link geschickt.
Ja, aber ich habe jetzt nicht.
Ja, das ist diese TDB-Datenbank in den USA und die ist eigentlich, wenn es dort eine Voranmeldung gibt, ist das safe. Von daher wird das Ding wieder kommen mit 40 Volumenprozenten. Aktuell auch Artback 19 wieder rausgekommen. Relativ süß wohl. Habe ich gelesen, Artback segelt in süße Gefilde, bla bla bla, bum bum.
Also ich kann man machen. Ich glaube, die Zeiten mit diesen Endjahresabfüllungen, die sind jetzt in den nächsten 4, 5 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Ich glaube, es wird nochmal viel kommen. Die Iren werden viel rausbringen fürs Jahresendgeschäft. Die Schotten werden viel rausbringen fürs Jahresendgeschäft. Weil jetzt musst du eigentlich auf den Markt schmeißen, ab jetzt, ne? Also ab Mitte September, Anfang Oktober, hast du jetzt noch 1, 2 Monate, wo du Sachen auf den Markt bringen kannst, damit die im Jahresendgeschäft dann da sind. Und deswegen, glaube ich, passiert jetzt noch eine ganze Menge. Da wird jetzt viel rauskommen. Da werden wir uns jetzt wahrscheinlich gar nicht retten können vor Marketing-Opferkram. Den wir nicht kaufen müssen. Was ich auf jeden Fall ganz spannend finden werde mit Sicherheit ist, da werde ich ein Auge drauf haben, weil ich ja fast jeden Samstag im Kaufland einkaufen gehe, was da immer so abgeht. Weil die schmeißen einem ja auch eigentlich solide Sachen so hinterher für eigentlich einen Witz von Geld.
Stabil.
Ja, da will ich mit Sicherheit das eine oder andere nochmal mitnehmen. Ja, und mal gucken, was es sonst noch so gibt. Ne? Also wie gesagt, Signatory muss man ein Auge drauf haben. Ich erinnere an diesen 15-jährigen Mordlach für 50 Euro.
Jetzt gibt es ja auch gerade wieder Mordlach, dunkle Suppe.
Aber 75 Euro
Small wieder. Small Batch. Ne? Was war das?
Jahre,
Glenlossi und Mordlach?
Weiß ich nicht. Ich habe den Mordlach gesehen, ist aber wieder 11 Jahre, 75 Euro, runterverdünnt. Also das verstehe ich wiederum nicht.
Das sind die 48 Volumenprozent
oder so.
Abfüllungen, ja.
Das ist für mich eine Trinkstärke und da finde ich den mit 10 oder 11 Jahren 75 Euro irgendwie ein bisschen zu, weiß ich nicht. Hat mich jetzt nicht so gereizt, ist auch Bourbon und Sherryfässer. Aber sei es drum, der kann auch gut sein, ne? Muss man halt probieren. Aber ich fand diesen 15-jährigen Bourbon-Cask 50 Euro, ey, so muss es sein.
Hab ich auch so gemacht. Muss es sein. Genau. Aber hat der 50 Euro gekostet oder war der eigentlich teurer?
Ja, lassen 54,90 oder so gekostet. Aber okay. Der war unter 60, also ja. Der war 55 oder 50 Euro.
Ja.
Sowas. Ne, von daher, ich reduziere das immer runter in Gedanken. Die 5 vorne und dann die 0 gebe ich dazu. Ja. Nee, du, keine Ahnung. Also ja, es gibt immer mal wieder coole Sachen, die auch fein sind, wo ich auch sage, das ist fair. Ne? Aber viele Sachen, wir hatten es ja vorhin mit dem Diageo-Line-Up, die sind halt nicht fair, die sind nicht okay. Und deswegen Finger von lassen.
Finde ich nicht
den
okay.
Gar nicht den das Geld noch in den Rachen werfen, sollte man nicht machen.
Ja, aber bei Kaufland die 23 Euro Talisca kaufen.
Ja, oder 19,99 Talisca würde ich auch machen. Nein, das finde ich wiederum gut.
Ich kaufe nur die 29 Euro kleine Schwürzen.
Das würde ich auch machen.
Gibt's nicht mehr. Gibt's jetzt nur für 39? Weil
gab's früher mal für 28 oder 27 ja, bei Amazon.
Da ja. Habe ich zugeschlagen. Da war ich skrupellos. Das muss ich mal reinziehen für den Preis. Ne? War das wirklich einfach unfassbar, was du da an Whisky bekommen hast. Aber was nützt es, dem Ganzen hinterher zu trauern? Genau. Was ich gehört habe, ist nämlich, dass vor allen Dingen so alte Abfüllungen wieder, also wenn man schaut, dass man so ein paar Kellerfunde, alte Sammlungen etc., bum bum, die sinken gerade im Preis. Und da kann man auf jeden Fall nachschauen, weil alles, was neu ist, wird immer teurer. Aber das alte Zeug und auch die Sachen, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, das wird keiner los gerade. Ne? Und auch die Händler wollen neue Ware in ihre Regale stellen. Da immer mal schauen, es gibt gerade überall, ich habe heute von Wick irgendwie Nachrichten bekommen, Herbstsale, da muss man sich jetzt anmelden. Wenn du beim Herbstsale teilnehmen willst und was kaufen willst, musst du bei Wick jetzt einfach mal eine E-Mail hinschreiben oder auf irgendeinen so Button klicken, dann kriegst du auch eine Nachricht darüber, was es im Herbstsale gibt. Aber es gibt auch ganz viele andere Shops, die gerade irgendwie solche Aktionen fahren. Ich habe das jetzt hier, Whisky Maniac ist ja auch so ein großer Shop,
ja.
Der vor allen Dingen unabhängige Abfüller führt. Nee, für mich nicht. Und
ich habe den Tim gerade gefragt, ob er noch ein helles möchte.
Die,
er hat gesagt, nein, für mich nicht.
Ja.
Ich muss das nur sagen, weil das wissen unsere Hörer ja sonst nicht, warum du sagst, einwirfst, nein, für mich nicht.
Das hätten sie sich schon denken können.
Weiß ich nicht.
Das ist ganz nett. Auf jeden Fall gab es da so ein paar schöne Sale-Angebote. Findet man gerade viel, weil ich glaube, die haben auch die Lager voll und aktuell ist die Kauflaune gerade zumindest bei aktuellen Sachen ein bisschen gedämmt.
Ich glaube, die Kaufkraft ist nicht gedämpft.
Nein, die Kauflaune, habe ich gesagt.
Sorry, ich habe verstanden, Kauflaune.
Ja, okay. Ja.
Weil ich glaube, es geben immer noch gerne Leute Geld für Whisky aus, nur man fühlt sich ja mittlerweile auch ein bisschen über den Leisten gezogen von den Verkäufern. die können ja nicht unbedingt immer was führen, ne, weil die Preise sind ja halt UVP dann oft so, aber irgendwann ist dann nochmal Schluss. Irgendwann ist mal gut. Irgendwann sagst du dir, hey, dann eben nicht.
Achso. Ne? Entschuldigung. Müssen wir das jetzt eigentlich rauspiepen? Müssen wir piepen?
Also ich piep nicht. Also wer jetzt noch zuhört, dem ist sowieso nicht zu helfen. Ich glaube, dass so, keiner wird irgendwie eine anderthalb Stunden zuhören und dann sagen, du hast da aber ein Schimpfwort gesagt. Oder hast nice gesagt. Wir sagen nice übrigens,
mit AI.
Wir benutzen immer das sächsische nice mit AI. Ja, sehr nice, Tim.
Ich freue mich sehr. So, aber ich glaube, es wird Zeit, die Segel zu streichen. Mein lieber Oliver, es war ein sehr schöner Abend.
Eine wunderbare Texas Night. Eine hot Texas Night.
Naja, es war nicht so wirklich ein bisschen Texas. Beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen solche sprechen.
Ach komm, wir waren doppelt Texas-mäßig Whisky unterwegs.
Double Texas Whisky und dann brauchen wir beim nächsten Mal eine gute Barbecue, dann wird es richtig nice. Vielleicht können wir uns hier im amerikanischen Konsulat in Leipzig einladen.
Hm. Also mit den Flaschen kommen wir da bestimmt rein.
Auf jeden Fall. So, ich bin Englischlehrer, ich kann ja vielleicht sagen hier.
Kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas Gutes am Start haben.
Und dann laden wir noch den Jason ein. Ist der nicht auch Amerikaner?
Ja, so. Aus der Sicht eines Amerikaners.
Genau,
von daher. Wird da, denke ich mal, Amerikaner sein, ja.
Ich schreibe hier mal in Leipzig, gibt es einen Standort des DICE, Deutsch-Amerikanisches Institut. Und geht's los.
Ich glaube, die machen hier so amerikanische Tänze und so. Du hast einen Cowboy-Hut auf und so ein Kram.
Ne? Nee, die machen Sprachsachen, aber ist okay.
Nein, wirklich. Es gibt hier auf jeden Fall so auch so ein deutsch-amerikanisches. Ja, sowas gibt's.
Ist so richtig
hier.
Geil.
Ja, ja. Die Line Amerikaner Dance. Unterstützen das.
Ich muss, also tut mir leid, Line Dance ist etwas, ich möchte niemandem zu nahe treten. Das macht meine Tante und mein Onkel, die machen das auch sehr passioniert. Aber ich finde immer, das sieht aus, als könnten die sich nicht bewegen.
Ich kann es nicht beurteilen.
Die Gicht.
Ich kenne sowas, glaube ich, nur aus irgendwelchen komischen Filmen und ich weiß gar nicht, ob das da immer richtig dargestellt ist. Aber es ist doch egal
eigentlich. Da ist null Hüfte im Spiel oder irgendwas.
Aber Tim, wenn es den Leuten Spaß macht, ist doch alles gut.
Ja, okay, das stimmt.
Also das ist doch, darum kommt es doch an. Und ich glaube, wenn man so eine halbe Flasche Texas Legation Intus hat, dann will man sich auch nicht mehr so viel mit der Hüfte bewegen.
Sondern nee, oder dann kommt die
Hüfte. Wenn nur noch der Oberkörper hin und her schwankt.
Ja, okay, verstehe. So, bevor wir jetzt hier noch mehr Quatsch erzählen, habt eine schöne Woche. Startet gut in den Montag, genau, und schlittert das gut aus dem Sonntag raus.
Bye bye.
Tschüssikowski, San Francisco.
Hmm.